Es ist gerade mal Juni und wir können jetzt schon den ersten Titel der Saison feiern. Breaking News. Philadelphia hat sich im direkten Vergleich unter anderem gegen Buffalo, Pittsburgh, Chicago und ja, auch Dallas durchgesetzt und wurde von den Leserinnen und Lesern der USA Today zur besten NFL-Stadt des Landes gewählt. Glückwunsch, Philly! Das gibt uns doch gleich mal ein gutes Gefühl für die bevorstehende NFL-Saison und gute Vibes für den Start von Folge 53 unseres kleinen Podcasts. Damit ein ganz herzliches Willkommen zum Brotherly Talk und ein großes Dankeschön für eure Geduld. Es hat ein bisschen gedauert, zugegebenermaßen mit einer neuen Folge, aber wenn der berufliche Alltag übernimmt, ist es eben manchmal nicht so einfach, einen gemeinsamen Termin zu finden. Sorry dafür. Naja, und was lange währt und so. Wir hoffen das Beste und geloben jedenfalls Besserung und schauen dann mal, wie es in den nächsten Wochen so klappt. Und klar, wir wollen euch natürlich weiterhin auf dem Laufenden halten und euch erzählen, was es so Neues und Spannendes gibt bei den Philadelphia Eagles und wollen das Ganze natürlich auch für euch einordnen und diskutieren. Wie immer, manchmal auch kontrovers, aber immer positiv. Dafür sorgt vor allem er hier im Podcast. Bei ihm gibt es nämlich kein halbleeres Glas und der hat auf die allererste Frage, eine sehr wichtige Frage im Übrigen, noch nie negativ reagiert. Noch nie. Mal sehen, wie es heute aussieht. Ich bin optimistisch. Tim, wie geht's dir diese Woche als Philadelphia Eagles-Fan?
Go Birds da draußen. Ich freue mich sehr, wieder mit euch hier in diesem wunderschönen Podcast unterwegs zu sein. Mir geht es sehr, sehr gut. Die neue Saison hat ja jetzt auch offiziell begonnen in der NFL. Und man merkt es schon so ein bisschen. Die OTAs haben angefangen. Es riecht schon wieder nach Football. Und ja. Dementsprechend geht es mir sehr gut. Der Sommer hat uns ja auch alle fast eine gleiche, diese Woche eine kleine Auszeit nimmt. Und ja, ich bin heiß. Ich freue mich drauf. Wir mussten auch erstmal den Staub von unseren Laptops und von unseren Mikrofonen wischen. Das heißt, wenn heute vielleicht an der einen oder anderen Stelle noch irgendwie etwas ein bisschen rauscht oder so, bitten wir da um Verzeihung. Aber wir freuen uns extrem und auch an der Stelle nochmal, wir haben auch schon auf Insta geantwortet. Herzlichen Dank und ganz, ganz vielen lieben Dank vor allen Dingen auch für diese ganz, ganz netten Zuschriften, die ihr uns immer wieder gegeben habt. Wann kommt denn die nächste Folge? Ich bin immer auf diesen langen Autofahrten so alleine. Die Arbeit macht mir gar keinen Spaß, weil ich nicht mehr euch hören kann. Das hat jetzt ein Ende. Wir freuen uns sehr und wie gesagt nochmal herzlichen Dank dafür. Damit habt ihr uns auch eine sehr große Freude gemacht und Flo hat schon gesagt, darauf könnt ihr euch verlassen. Wir machen das ja nur als kleines Hobby nebenbei, ne? Und Flo und ich haben ja auch einen etwas anspruchsvollen Arbeitsalltag. Von daher könnt ihr euch gewiss sein, wann immer wir die Chance haben, machen wir für uns und vor allen Dingen aber auch für euch diesen schönen Podcast.
Das, was du beschreibst, macht mir jetzt noch mehr ein schlechtes Gewissen, ehrlich gesagt. Aber die lange Auszeit hat ja auch dafür gesorgt, dass wir viele Infos sammeln konnten und so. Insofern haben wir einen Plan für heute, ne? Was hast du in der Zwischenzeit gemacht? Du warst in Atlanta, ne?
Ja, ich war in Atlanta auf einer Sportkonferenz, eine tolle Stadt. Flo und ich haben uns auch erstmal selber gegenseitig abgedatet, was so passiert ist. Und ich habe geschwärmt. Mir hat Atlanta extrem gut gefallen. Diese Southern Hospitality kannst du dort überall spüren. Habt keine Angst da draußen. Ich bin jetzt kein Falcons-Fan geworden, auf gar keinen Fall. Aber eine sehr schöne, nette Stadt.
Das ist auch ein Vogel. Ist auch ein Vogel.
Stimmt, ja, ist eigentlich dasselbe, ne? Same, same, but different. Und es ist eine tolle kleine Stadt. Ich glaube, in Summe nur Kern 500.000 Einwohner. Klar, mit irgendwie Greater Atlanta ist schon riesig, aber die Stadt selber ist nicht so groß. Und ähnlich, sogar noch näher als in Philly, haben die auch so einen Sportskomplex direkt an das alte Olympialände angedockt. Also direkt Downtown, daneben ist die Basketballhalle, daneben ist direkt das Falcons Stadium. Das hat mir toll gefallen, eine sehr schöne Stadt. Ja, ansonsten allerlei Sportevents, wo man so hinschaut und ganz tolle stehen an, da kommen wir später nochmal drauf zu sprechen. Von daher war viel los und ich habe das versucht nebenbei, beruflich, aber dann auch in der Freizeit nochmal mit dem ein oder anderen schönen Sportevent zu verknüpfen.
Sport ist das eine in Atlanta, das andere ist natürlich das Essen. Was gab es denn zu essen und konnte irgendetwas mit einem Cheesesteak mithalten?
Ja, da gibt's natürlich eine klare Antwort, auf gar keinen Fall. Nichts kann mit einem Philly Cheesesteak mithalten. Das ist sowas von klar. Wenn man in den Südstaaten ist, kann ich nur empfehlen, dann dort, kleines Wortspiel, sorry dafür, nur empfehlen, auch mal diese Original Barbecues auszuprobieren. Und die findet man typischerweise nämlich nicht downtown, sondern man muss sich da ein bisschen informieren, ein bisschen mit Leuten quatschen einfach, was per se Flo und mir nicht schwerfällt, einfach mit Leuten zu quatschen. Und dann kommst du raus in so ganz abgerockte Buden, die an irgendeiner Durchgangsstraße stehen, wo aber irgendwie eine 30 Meter Schlange ist, oder eine 30-minütige Schlange, die ist nicht 30 Meter lang, sondern ist deutlich länger, um dann in so eine abgerockte Bude zu kommen, wo du halt auf so einem, Flo kennt die Dinger, Metalltablett dann irgendwie so ein Rack Ribs bekommst, ja, oder irgendwie dann mit so einem kleinen Ding Mac and Cheese. Und das ist ein Highlight. Also Südstaaten, die Jungs und Mädels können Barbecues.
Ich habe bei The Taste mitgemacht, Werbung in eigener Sache. Promi-Staffel, zweite Staffel, wird nächstes Jahr erst ausgestrahlt. Ich bin voll im
Rippchen?
Kochgame.
Rippchen?
Rippchen könnte ich, glaube ich. Ja, also könnte ich. Sind ein bisschen schwierig auf den Löffel zu bringen bei The Taste, aber vielleicht darf ich ja irgendwann nochmal mitmachen, dann würde ich es vielleicht mal riskieren. Rippchen auf dem Löffel, ganz geile Idee eigentlich.
Nice.
Ja. Halt euch auf dem Laufenden. Nee, ich bin voll im Kochgame gerade. Und bei meinem Sport und so mit Essen ist sowieso eine sehr prominente Angelegenheit bei mir. Aber wir wollen nicht über das Essen reden, wir wollen über die Philadelphia Eagles reden und den Plan, den wir haben, Tim, für den Brotherly Talk, der sieht so aus. Wir haben uns mal die Offseason der Philadelphia Eagles für euch angeschaut. Klar, da gab es ein paar spannende Moves, ein paar spannende Schlagzeilen. Wir fassen für euch heute das Wichtigste zusammen und gucken mal, was wir richtig gut und richtig bescheiden finden bis hierhin. Der NFL-Draft Ende April in Pittsburgh hat ja auch nochmal Veränderungen gebracht im Team. Vielleicht auch die eine oder andere größere Überraschung. Auch da wollen wir natürlich ein besonderes Auge drauf legen. Starten dann aber mal mit diesem Thema hier. Boah, wir starten wieder. Ich bin richtig aufgeregt. Tim, für mich vielleicht sogar der beste Move der Eagles in der Offseason. Weiß nicht, wie es für dich ist. Eine offensichtliche Schwachstelle in der vergangenen Saison war ja die Outside-Corner-Position. Ne? Mit Cooper DeJean im Slot, Quinion Mitchell auf einer Seite war alles gut, aber die gegnerischen Teams, die haben natürlich schnell erkannt, dass gegenüber von Quinion Mitchell genau der Spot war, den du durch die Luft attackieren musst. Da stand nämlich Adoree Jackson die meiste Zeit, kurz auch mal Kelee Ringo, aber Adoree Jackson, der musste es den Großteil nicht nur ertragen, der hat auch ganz schön was abbekommen. Ne? Ordentlich Hate von den Fans und Targets bei über 20% aller Outside-Coverage-Snaps. Das ist der vierthöchste Wert aller Cornerbacks in der Liga mit mehr als 200 Snaps. Es gibt eine vermeintliche Lösung. Die kommt aus Seattle und trägt den Namen Rick Woolen. Die Eagles haben ihn für 12 Millionen gesigned, ein Einjahresdeal. Und wie gesagt, vielleicht der smarteste Move der gesamten Offseason, gibt der Defense von Vic Fangio nämlich unter anderem die Möglichkeit, Cooper DeJean auf Safety zu rücken, in ein paar von Fangios DB-Sets zumindest. Reed Blankenship, der ist ja zu den Houston Texans gewechselt, kannst gleich auch noch was zu sagen. Tim, Rick Woolen ist da, Pro Bowler, Super Bowl Champion, 27 ist der. Wie wichtig war seine Verpflichtung für eine ohnehin schon ja, starke Defense der Philadelphia Eagles?
Ja, du hast total recht. Also aus meiner Sicht ist das, könnte das die Schlüsselverpflichtung in der Offseason der Philadelphia Eagles gewesen sein. Und Rick Woolen ist ja auch, wird durchaus auch kritisch gesehen. Auch das können wir gleich mal beleuchten von dem einen oder anderen NFL-Fan. Aber ich würde mich dem, was du jetzt gerade zuletzt gesagt hast, komplett anschließen. Also du bist plötzlich von einem ja durchschnittlichen Defensive Backroom zu einem Top 5, würde ich sogar so weit gehen, Top 5 Cornerback-Duo gekommen. Dazu noch eben auf Nickel Cooper DeJean. Das ist schon extrem stark. Und wenn wir uns jetzt mal anschauen, du hast es erwähnt, also rein erstmal basierend auf der letzten Saison, hat er schon wirklich ein sehr, sehr gutes Jahr gespielt, war einer der Stützen der Seattle Seahawks, um den Super Bowl letztlich zu gewinnen. Mhm. Er hat natürlich, und das ist jetzt der Teil, wo er immer wieder kritisch gesehen wird, diese Aggressivität, und ich formuliere es mal, du hast es ja schon gesagt, wir sind ja positiv in diesem Podcast, ich fange mal mit dem Positiven an. Wo hat Rick Woolen seine Stärken? Er ist vor allen Dingen im Man-Coverage, im Press-Coverage brutal stark. Diese Grundaggressivität, das macht ihn aus. Elite-Speed, ganz klar. Also er ist super, super schnell. Das heißt, wenn er mal mit einer Route geschlagen wird, ist er in der Lage, das wieder aufzuholen. Seine Größe, absolute Stärke, gepaart mit seiner, diese Sticky Man Coverage, diese Aggressivität nah am Mann dran zu bleiben, hilft ihm eben entsprechend auch in einem Matchup, was sich vielleicht in einem Spiel, was du jetzt nicht so designed, abseinst, aber in einem Spiel immer wieder passiert, in einem Matchup mit Tight Ends auch gut auszusehen. Das ist eine ganz klare Stärke. Also der Mann ist wirklich gut. Ja, und jetzt kommen wir dieses Thema Aggressivität, Man Coverage, Press Coverage. Natürlich hat dann auch eine Downside. Er ist manchmal ein bisschen zu aggressiv. Wir kennen das Thema leider in Philadelphia, Stichwort Flaggen. Das ist ein Thema, muss man sicherlich im Auge behalten, wie ihr das Thema hinbekommt. Ihr alle habt noch das, müsste, glaube ich, das NFC Championship-Spiel gewesen sein, vielleicht vor Augen, wo er dann für das Taunting eine ganz fast tödliche Flagge bekommen hat für die Seahawks, und das hätte sie richtig, richtig teuer zu stehen kommen können, ist nochmal glimpflich ausgegangen. Das
hat
heißt,
aber sonst, also, glaube ich, wenig Taunting-Penalties bekommen, oder?
Ja, genau, aber dieses Aggressive, also wegen Taunting nicht, genau, das Aggressive manchmal ein bisschen zu crabby, auch Stichwort halten. Dann aber, wie gesagt, manchmal diese geistigen Aussetzer, die kennen wir alle noch. Ich sag nur CJ Gardner-Johnson, die kennen wir alle, und das macht's aber auch aus. Also ihr werdet sehen, ihr werdet Rick Woolen lieben, so wie ihr auch CJ Gardner-Johnson geliebt habt, und dann werdet ihr es wieder hassen, wenn wieder irgendwas passiert, wo ihr denkt so, oh come on man, das war jetzt nicht notwendig.
Passt da doch eigentlich ganz gut zu den Eagles, oder?
100%. Und ja, ein letztes Thema, was ich noch erwähnen will, das sollten wir uns schon mal auch auf die auf den Beipackzettel zu Rick Woolen schreiben. Tackling gehört nicht zu seinen Stärken, ne? Also wir haben das Thema, dass er im Pass-Breakup sehr, sehr gut ist. Er hat eine gute Antizipation, wo geht der Ball hin? Wenn es aber so ist, dass jetzt beispielsweise mal im Open Field ein, keine Ahnung, Running Back oder ein irgendwie Slot-Receiver auf ihn zuläuft, ist sicherlich er nicht derjenige, auf den man sich verlassen sollte, dass er im 101 dann das entscheidende Tackling setzt. Also von daher ist sozusagen, ja, ich würde es vielleicht formulieren, ein klassischer Corner, weniger wie ein Cooper DeJean, der ja glänzt, wenn er im Open Field tackeln kann. Wir erinnern uns alle an diese legendäre Aktion mit Derrick Henry, ne? Wo er einfach mal kurz Blatt gemacht hat. Also von daher, ich finde dieses Signing wirklich stark. Vic Fangio hat sich extrem gefreut. Er ist ja, sorry für den kleinen Monolog, er war ja nicht in der ersten Welle dieser Free Agents drin. Ich weiß nicht, Flo, ob du dich dran erinnerst. Es war nicht einer dieser Free Agents, der am ersten Tag direkt gecrapped wurde, sondern ich habe ein Interview gesehen mit Vic Fangio, der irgendwie am Tag 2, 3, 4 irgendwie dann sagte, dass er überrascht war, dass dieser Spieler immer noch auf dem Markt war. Und dann hat dann auch ein Howie zugeschlagen. Also klar, manche hatten ihre Concerns, aber ich bin komplett bei dir, Flo, wie eigentlich zu 99% der Fällen. Das ist ein bockstarkes Signing.
Nehmen wir also gerne. Cooper DeJean hast du angesprochen. Den nennt man in der Regel bei den Philadelphia Eagles in einem Atemzug mit Reed Blankenship. Der ist nicht mehr da. No more exciting whites bei den Philadelphia Eagles. Reed Blankenship ist für 25 Millionen zu den Houston Texans abgewandert. Ja, nachvollziehbarer Schritt sicherlich aus finanzieller Warte für die Eagles und gerade für dieses kongeniale Duo Cooper DeJean und Reed Blankenship, aber keine gute News, oder?
Ja, es ist schon traurig, aber ich meine, die meisten von euch sind ja auch schon lange im NFL-Game drin. Es gehört leider dazu. Spieler spielen sich aus ihren Verträgen raus und wenn sie das, also positiv im Sinne, sie werden zu teuer. Ich wollte es noch ein bisschen lyrisch verpacken. Spieler spielen sich aus ihren, Dankeschön. Spieler spielen sich aus ihren Verträgen raus. Genauso, das habt ihr jetzt auch gesehen, wenn ihr euch mal den Kader anschaut, den Roster der Seattle Seahawks. Das ist ja eine Rumpftruppe von dem, der letztes Jahr den Super Bowl gewonnen hat. Das passiert halt. Das kennen wir alle. Spieler werden dann zu teuer und Reed Blankenship hat sich das verdient. Die Eagles wollten ihn verlängern, aber konnten sich dieses Volumen eben halt nicht leisten. Das ist traurig, aber in Summe bleibt hängen ein ganz, ganz toller Spieler, ein toller Mensch. Hat ja auch viel in der Community getan. Er hat eine super rührende Abschiedsmail geschrieben, die im Gegensatz zu anderen Spielern nicht von der KI geschrieben wurden. Das ist wirklich im guten Auseinandergang. Ich habe jetzt auch diese Woche gelesen, der Exciting Whites Podcast, den gibt es zumindest wieder. Also die beiden setzen das zumindest fort. Und mit den Abgängen, ich glaube an der Stelle macht es Sinn, das kurz zu erwähnen, geht natürlich auch, immer im Hinterkopf behalten bitte, wenn ihr es merkt, okay, bei den Eagles geht wieder jemand in Free Agency, kommen die, Howie Roseman liebt es, Compensatory Picks zum Tragen. Das heißt, wir können jetzt schon davon ausgehen, dass die Eagles, Jalen Phillips hat ja die Eagles auch verlassen Richtung Carolina, dafür wird es höchstwahrscheinlich einen Third-Round-Pick als Compensatory Pick geben. Jetzt haben wir alle im Hinterkopf, Moment mal, Third-Round-Pick, Jalen Phillips, da fällt mir ein, der kam doch für einen Third-Round-Pick. Ja, wie geil hat das denn bitte Howie Roseman gemacht, der sich quasi für ein Jahr diesen tollen Spieler geholt hat, um dann das Ding wiederzubekommen als Compensatory Pick, zeitversetzt in 2027. Wie kam ich darauf? Weil nämlich auch für Reed Blankenship absehbar ist, dass es ein Compensatory Pick geben wird. Wahrscheinlich ein Sixth-Round-Pick, weil er selber ein Late-Round-Pick war. Der Kobe Dean, das wird uns auch sehr wehtun, hat leider von Verletzungen geplagt, deswegen auch nicht so bezahlt worden, wie es eben jetzt wird von den Las Vegas Raiders, die Eagles verlassen. Und Jahan Dotson, das sind schon mal vier Namen, Phillips, Dean, Blankenship, Dotson, für die die Eagles vier Compensatory Picks erhalten werden in 2027. Und ja, wir haben die Hoffnung, Brücke gebaut, siebte Runde und ich gehe jetzt nicht auf den Draft, dann keine Angst, weil ich rede jetzt hier nämlich über das, was nach der siebten Runde passierte. Ein undrafted Free Agent, nämlich auf der Safety-Position, Tucker Large. Habt ihr wahrscheinlich noch nie gehört, aber er ist tatsächlich ein weißer Safety. Von daher wurden jetzt schon wieder online, ihr wisst das, Social Media ist da relativ schnell, Cole Wisniewski beziehungsweise Cole Wisniewski und Tucker Large. Siebte Runde war Cole Wisniewski, so rum, und Tucker Large als Undrafted Free Agents gibt es zumindest wieder zwei weiße Safeties, sodass es vielleicht die Wiedergeburt der Exciting Whites gibt.
Oh, mal gucken, wo uns das noch hinträgt. Jahan Dotson hast du angesprochen, ist ein Offensivspieler. Damit sind wir mal auf der anderen Seite des Balles. Da ist nämlich sehr viel passiert, muss man sagen. Die größte Headline natürlich der AJ Brown Trade. Wie erwartet kommt der Trade am Montag, den 1. Juni. Warum? Naja, mit diesem Datum umgeht Howie Roseman die Verpflichtung, über 43 Millionen Dollar an Deadcap direkt zu zahlen. Ne? So kannst du jetzt das Ganze aufteilen. So ist ja das Ganze geregelt von Seiten der NFL in ein bisschen über 16 Millionen in diesem Jahr und ein bisschen über 27 im nächsten. Das Geld ist die eine Seite. Tim, AJ Brown geht zu den New England Patriots, die Eagles erhalten dafür einen Erstrundenpick 2028 und einen Fünftrundenpick im NFL-Draft 27 für einen fast 30-jährigen Receiver, der aus seiner schwächsten Saison seit 2021 kommt und bereits in Woche 3 letztes Jahr um einen Trade gebeten hat. Alles hat seine Zeit, würde ich sagen. Und die Zeit zwischen AJ Brown und den Philadelphia Eagles, die war einfach abgelaufen. Zu viele Fragezeichen, zu viele Störgeräusche zuletzt und am Ende der Abgang eines Spielers, der gemeinsam mit Devontae Smith eins der besten Wide-Receiver-Duos der Liga bildete, muss man einfach so sagen. Trotzdem, Tim, ich fasse mal in einem Satz zusammen. Meine Meinung, der Trade von AJ Brown, der lässt sowohl die Eagles als auch den Spieler in einem besseren, wahrscheinlich sogar in einem gesünderen Umfeld zurück. Wie siehst du das?
Ja, das würde ich total unterschreiben. Also über das Thema, ich warne euch schon vor, werden Flo und ich jetzt wahrscheinlich die ein oder andere Minute kurz gemeinsam plaudern. Und ich glaube, ihr da draußen habt auch eine starke Meinung. Schickt sie uns sehr gerne. Wir sind sehr gespannt darauf zu erfahren, was ihr davon haltet. Ich bleib mal bei dem, Flo, was du angesprochen hast, dass das jetzt wahrscheinlich für die Eagles intern und auch für Brown selber von Vorteil ist. Ich glaube das auch. Was jetzt alles rausgesickert ist und nicht nur rausgesickert, sondern rausgesprochen wurde. AJ Brown, wissen wir alle, extrem extrovertiert, leicht narzisstische, soziopathische Züge, die er hat. Hat ja diesen unglaublichen Drang, permanent irgendwie in der Öffentlichkeit zu stehen. Ne? Sei es dann über die Geschichten, da haben wir am Anfang auch drüber gelacht mit dem Buch, dass er immer nicht happy war, wenn er halt nicht aus seiner Sicht genug quasi Targets bekommen hat. Jetzt setzt er sich hin in ein Interview und das ist ein absoluter Skandal für mich, weil ihr da draußen, genauso wie Flo und ich, ihr erinnert euch, wir gehen jetzt mal so ungefähr 9 Monate zurück und wir haben uns immer wieder gefragt, wo kommen denn diese ganzen Leaks her? Warum wird denn immer irgendwas aus dem Lockerroom nach draußen getragen? Wo kommen immer wieder diese Gerüchte her? Was ist der Maulwurf? Wo ist der Maulwurf? Und warum ist er da und wie kriegt man ihn weg? So, und wir wissen jetzt, wer der Maulwurf war, nämlich AJ Brown. AJ Brown setzt sich ernst, und ihr könnt das nachschauen, guckt euch das mal an, findet ihr relativ easy, gibt's Videos von. AJ Brown setzt sich tatsächlich mit einer netten, jungen Journalistendame hin in einen Raum, das war zwei Tage nach seinem Trade, und sie fragt ihn so ein paar Sachen und unter anderem auch, ja, was sind so Dinge, wie er sich jetzt verändern würde, und er sagt O-Ton. Und ich kann es immer noch nicht fassen und ich lese euch das vor. Leaking to the media is good and pushes the team, but I won't do it anymore. Er hat, und da gab es dann noch ein paar weitere Aussagen dazu, er hat wirklich aktiv in diesem Interview zugegeben, dass er permanent Sachen geleakt hat in Philadelphia an die Medien, um sein Team zu pushen.
Das ist derselbe AJ Brown, der sich hinstellt und sagt, das Thema Mental Health ist ihm so wichtig, bei ihm persönlich. Aber darauf, sorry for my French, he gives a shit, ob das irgendwie der Mental Health von seinem ehemaligen besten Kumpel, irgendwie Jalen Hurts, schadet, der natürlich massiv dauernd dadurch unter Druck stand. Also ich finde, das ist ein absoluter Skandal. Also das ist, also da rege ich mich jetzt tatsächlich ein bisschen auf und vorbei mit der dem Positivismus. Das kann's doch nicht sein. Und wir erinnern uns, er hat ein C auf der Brust als Team-Captain. Dass sich ein Team-Captain da hinsetzt, dann 3 Tage nach seinem Trade, und Flo hat's angesprochen, seit Woche 3 der vergangenen Saison, da waren die Eagles übrigens noch ungeschlagen und kamen gerade von einem Super Bowl-Run zurück. Und wir erinnern uns alle, nach dem Super Bowl-Sieg, das haben wir damals noch abgetan, so wie professionell ist der Typ, setzt er sich auch hin und sagt, naja, der Super Bowl hat ihm eigentlich gar nichts gegeben. Er drängt direkt wieder an die nächste Saison und will produzieren. Dieser Mann ist so auf sich selber fokussiert und dieses ganze Thema Team, Teamerfolg, Stichwort Super Bowl, plus diese Leaks. Jetzt, Flo, wenn ihr schon dabei sind, du hast diesen Tweet wahrscheinlich auch gesehen und ihr da draußen auch, was auch wieder da aus
gestern das Ding.
Mhm. Flo, willst du sagen? Erzähl du doch mal, was ist gestern passiert?
Ja, ich krieg's gar nicht mehr so richtig zusammen. Er hat irgendwas gepostet, the best who ever played the game oder so.
Nicht nur gepostet. AJ Brown geht in die Eagles Facility rein, holt sein im Brown Bag, holt sich sein Zeug ab, was da noch rumgelegen ist. Was macht dieser Junge, der zu dem Zeitpunkt schon diese ganzen Sachen zugegeben hat, mit er war die Snitch quasi, die die Sachen rausgeleakt hat. Er schreibt auf ein Bild von ihm im Eagles Lockerroom, in der Facility, wo ein Bild von ihm ist aus dem Super Bowl, schreibt er mit einem Edding auf dieses Bild von ihm. Ich fasse es nicht. The best to ever play here.
Always okay. Open.
Genau. Herzlichen Dank. Was ist ja mit diesem Mann verkehrt? Ja.
Ja, ich will jetzt gar nicht so sehr mit dem Finger zeigen. Für mich bestätigt es mal wieder dieses große Klischee. Wide Receiver sind halt eben ein besonderer Schlagmensch und eben auch mal ein bisschen unberechenbarer in dem, was sie tun und so von sich geben. Das, was du beschreibst, ist natürlich gerade mit seiner Historie, Mental Health und so, ist ein ganz spannender Punkt, den ich so noch gar nicht gesehen habe. Und ich muss dir auch ehrlich sagen, dieses Feedback zum Super Bowl im vergangenen Jahr, wir hatten da ja hier auch drüber gesprochen, das habe ich damals sehr positiv aufgefasst.
Ich auch.
Ich dachte, Mann, das ist ein echter Competitor. Der sagt so, weißt du, ja, Super Bowl ist jetzt abgehakt, aber ich gucke jetzt nach vorne. Also ich habe das damals noch sehr positiv gesehen und ich habe auch über lange Strecken in der Saison auch versucht, ihn noch positiv zu sehen. Wir haben immer so auf sein Breakout-Game gewartet, haben immer gesagt, Mann, der hat so viel Potenzial, der Junge. Und was da so links und rechts passiert und mal ein Buch lesen an der Sideline und so, war ja jetzt übrigens auch schon wieder ein Thema bei den Patriots anscheinend. Die lassen wohl keine Bücher an der Sideline zu, hat er sich anscheinend drüber aufgeregt. Naja, also ich sag ja, alles hat seine Zeit und ich finde es aus dieser Warte und mit den Punkten, die du jetzt auch nochmal auf den Tisch legst, finde ich es nicht ganz so schlimm, dass er weg ist. Sportlich, wenn er dann performt hat, ist es natürlich ein herber Verlust, ganz klar.
Das ist so. Wir gucken uns auch gleich gemeinsam an, was die Eagles dagegen getan haben, um eben diesen sportlichen Verlust, der, wenn man ehrlich ist, auf Basis der Statistiken letztes Jahr nicht so groß, aber Flo, ich bin bei dir, ein AJ Brown. Die Frage ist, ob er die Bestform nochmal in seinem Alter erreichen kann, aber ein AJ Brown in Bestform ist einer der besten Wide Receiver der NFL, da brauchen wir nicht drum herum reden, das wird sportlich wehtun. Die Frage ist, wie gesagt, das werden wir sehen, ob er nochmal auf dieses Level kommt, aber jetzt gucken wir das Ganze rein mal sachlich an. Genug der Themen, wo wir uns, glaube ich, auch nicht ganz zu Unrecht aufgeregt haben. Stichwort Leakage an die Medien. Das geht in keinem Lockerroom, egal in welcher Sportart. Das hat Konsequenzen oder muss Konsequenzen haben, weil ansonsten holst du den Virus da rein, den wirst du nie wieder los. Jetzt haben wir natürlich mal folgenden Sachverhalten. Das habe ich mir mal angeschaut und das ist wirklich extrem spannend. Wir erinnern uns, wir gehen zurück, kleine Zeitreise. Heute ist der Tag der Zeitreisen. Diesmal reisen wir zurück, nicht 6 bis 9 Monate, sondern wir reisen zurück in die Saison 2022. Als die Eagles nämlich während des Drafts sich AJ Brown gesichert haben von den Titans. Was haben sie dafür gezahlt? Wir erinnern uns 2022, das ist jetzt 4 Jahre her. Damals war AJ Brown entsprechend logischerweise 4 Jahre jünger. Damals haben sie gezahlt, in Anführungszeichen, einen First-Round-Pick und einen Third-Round-Pick. Jetzt gucken wir uns mal an, 4 Jahre später, ein AJ Brown nicht mehr im Peak seines Schaffens, haben dafür erhalten, ein First-Round-Pick, also genau dasselbe, was sie hergegeben haben, aber kein Third-Round-Pick, sondern ein Fifth-Round-Pick. Gar nicht mal so ein großer Unterschied. Jetzt schauen wir uns mal an. De facto hat man ich formuliere es mal ein bisschen überspitzt, aber ihr wisst gleich, worauf ich hinaus will, ein Body-Leasing gemacht, ohne etwas dafür zu zahlen, einen Prime-Top-5 NFL-Receiver sich geholt, 4 Jahre später fast dasselbe zurückbekommen und dazwischen erhalten, 367 Receptions, 5.368 Yards, 37 Touchdowns, 2 Super Bowl Appearances und 1 Super Bowl Sieg. Howie Roseman, Howie Houdini. Da ist er wieder. Also unfassbar, oder?
Wirklich unfassbar und besser kann man es eigentlich nicht machen und damit dann eben auch zum Abschluss bringen mit dem, was man in der Zwischenzeit bekommen hat. Also insofern nehmen wir es mal positiv. Du bist ja wirklich, du bist ja echt aufgeregt, ne? Muss ein bisschen aufpassen, Tim, dass du nicht noch irgendwie, nicht, dass du
Nasenbluten kriegst. Jetzt gibt's keine Aufregerthemen mehr. Aber wie gesagt, darüber habe ich mich an. Ihr wisst ja alle, Flo und ich, wir arbeiten ja im Sport in unterschiedlichen Rollen. Und wenn ich so Themen mitkriege, einfach so diese Locker-Room-Cancers, dass da einfach Sachen, wo du deinen Teamkollegen auch mental vom
Kopf so schadest.
Da will ich auch nicht drüber hinweggehen. Ne? Also ich meine, alles andere extrovertiert und er macht irgendwie seinen Spruch darüber, kann man drüber lachen oder halt auch nicht. Aber ab dem Moment, wo du Internas aus der Kabine rausgibst und deinem Team und der ganzen Community da so schadest, das ist einfach nicht witzig.
Bin echt total gespannt, ob der in Foxborough bei den New England Patriots dann zündet oder nicht oder was da so passiert. Wir werden es aus der Ferne dann einigermaßen beobachten.
Devontae wollen wir, Smith, Flo, vielleicht noch, weil wir so schön bei diesen ganzen Themen sind, Klatsch und Tratsch, zumindest mal zwei Sätze zu dieser ganzen Mike Vrabel-Thematik verlieren. Weil die Patriots haben da ja einen riesen Fass gerade offen, ne?
Ja, witzigerweise habe ich gerade mit jemandem von den Patriots dazu gesprochen und der hat gesagt, also der ganze Buzz, der entsteht natürlich über die mediale Aufmerksamkeit und innen fühlt sich das nicht so an. Du als Teil eines Fußball-Bundesligisten wirst das ja auch kennen, ne? Inwieweit stülpen die Medien da ihr großes Drama drüber versus was ist wirklich los dann innerhalb des Clubs, innerhalb der Franchise, innerhalb des Vereins. Also diese Stimme von den Patriots sagte mir, ja, da werden gute Gespräche geführt und von innen ist das alles fein, von außen ist das alles spektakulär und nicht so schön.
Ja, ob das von innen alles so fein ist, das sei mal dahingestellt. Also vielleicht nur für euch für den Kontext. Es ist herausgekommen, dass über Jahre Mike Vrabel, der Head Coach der New England Patriots, eine Affäre hatte mit Diana Rossini, einer NFL-Journalistin. Da will ich jetzt gar nicht aufs Detail gehen, weil wir wollen beim Sportlichen bleiben. Allerdings hat das eine sportliche Komponente, weil das nämlich diese Diana Rossini war, die permanent diese AJ Brown-Gerüchte zu den Patriots gelauncht hat. Ne? Da gibt es übrigens auch mehr oder weniger pending eine Investigation von der NFL, ob da nicht gewisse Dinge absichtlich lanciert wurden, um den Trade-Value von AJ Brown auch zu senken. Also das Thema werden wir auf dem Schirm behalten. Da sind viele Dinge nicht sauber gelaufen. So, und jetzt wissen wir, Diana Rossini war auch schwanger während der Affäre und so weiter und so fort. Worauf will ich hinaus? Ja, natürlich hat das erstmal per se mit seinem Job nichts zu tun, aber wir sehen es immer wieder. Und ihr habt alle schon Hard Knocks gesehen und die anderen Dokus, die es da gibt. Die NFL-Coaches, es sind ja schwierige Charaktere auch bei den Spielern dabei. Und die versuchen natürlich immer über dieses Thema Value, Werte, Gemeinschaft und so weiter zu kommen. Und natürlich die Credibility von einem Mike Vrabel, was alles, was irgendwie Richtung Ehre, Zuverlässigkeit, Respect, whatever, ne? Ihr kennt diese Schlagworte, die dann immer bei Hard Knocks an den Wänden stehen. Habe ich jetzt auch aus diversen NFL-Ecken schon gehört. So, hä, okay, der Kollege hat's hier schon massiv angreifbar gemacht. Und natürlich, das sind alles mehr oder weniger erwachsene Kinder, die dort in der NFL spielen, ne? Testosteron gesteuert, irgendwie viel zu stark und irgendwie Superstars. Natürlich machen die ihre Witze darüber, dass jetzt irgendwie ihr Headcoach da irgendwie cheating ist mit einer Journalistin und so weiter. Also das ist vielleicht kein im Front Office jetzt nicht irgendwie so das große Thema, aber klar machen die Spieler ihre Späßchen darüber. Also das kann man nicht wegdiskutieren. Von daher, wie gesagt, warum habe ich das gerade erwähnt? Weil eben, wie gesagt, da vielleicht noch eine Investigation pending ist, weil da gewisse Sachen lanciert wurden, die vielleicht aus privaten Verbindungen zwischen Vrabel und Rossini entstanden sind, um eben halt diesen Trade-Value von AJ Brown runterzudrücken. Die NFL ist crazy, Flo.
Ist so, ist wirklich so. Devontae Smith, auf den wollte ich hinaus, Tim, ist ja damit von 1B-Receiver endgültig in die Rolle des 1A-Receivers geschlüpft. Anscheinend nimmt er das sehr ernst und hat direkt mal 20 Pfund draufgepackt. Hast gelesen, 190 Krass. Statt 170 Pfund angeblich. Der sieht stabil aus, der Junge, wenn man sich aktuelle Bilder anguckt. Der
selbst Slim neben Reaper einem Flo Ambrosius würde ja, dieser so, Mann ey, mittlerweile stabil aussehen.
Ja, der Slim Reaper, der not so slim anymore Reaper oder so. Ne? Braucht er das Gewicht und wie groß sind die Fußstapfen, in die er jetzt treten muss, Tim?
Ja, aber das Gewicht braucht es. wird sich zeigen. Also ich meine, der Slim Reaper, ja, wie er gerne genannt wurde, hat natürlich davon gelebt, dass er unfassbar wendig war und eine enorme Sprungkraft hatte. Jetzt hoffen wir natürlich mal nicht, dass seine Muskelmasse dafür sorgt, dass er an Beweglichkeit verliert und an Agilität. Das wäre natürlich sehr, sehr schlecht, weil das hat ihn nicht ausgezeichnet. Also das hat ihn ausgezeichnet, ist er nicht ausgezeichnet, dass er eben halt irgendwie ein Muskelprotz war. Wenn ihr euch das mal anschauen wollt, es gab ein Charity-Basketball-Game, wo es eine Aufnahme gab, die war sehr lustig. Hast du vielleicht auch gesehen, Flo? Wo Devontae Smith neben AJ Brown steht. Und ja, man hat schon gesehen, dass AJ Brown ein bisschen stabiler ist, aber da war nicht mehr viel Unterschied, ne? Und ich bin gespannt. Also du hast gesagt, er nimmt das Thema sehr, sehr ernst. Er hat zum einen Muskelmasse draufgepasst, packt zum anderen. Ist er auch mit den Rookies zusammen bei den OTAs aktiv? Das müsste er nicht sein. Er ist aber trotzdem da, um eben die jungen Rookies auch anzulernen, Präsenz zu zeigen. Jordan Mailata hat ihn massiv gelobt. Er hat gesagt, er hat zwar die letzten Jahre kein C auf der Brust getragen, aber für ihn war das C bei Devontae Smith schon immer da, weil er ein absoluter Leader sein soll. Das ist natürlich auch schon mal schön zu hören von einem Mailata. Und wir alle können davon ausgehen, dass Devontae Smith auch dieses Jahr einer der Team-Captains wird. Also das bin ich mir relativ sicher.
Absolutes Vorbild auf dem Feld und auch abseits des Feldes. Fashion-Icon, stabile Oberarme. Besser geht's doch nicht. Lass uns bei den Wide Receivern bleiben. Der Wide Receiver Room, der sieht für mich jetzt irgendwie, weiß ich nicht, ey, der sieht spektakulär aus, ne? Ich sag ehrlich, ich bin so gespannt, was diese Gruppe, aber natürlich dann insgesamt die Offense vom neuen Offensive Coordinator Sean Mannion in der kommenden Saison zu leisten imstande ist. Wie viel Shanahan, McVay Offense werden wir sehen und gelingt dann die Transformation zu mehr Pre-Snap-Motion? Weißt du, Hurts under Center, Play Action und so weiter. Das alles, wie gesagt, mit einem neuen Wide Receiver Room, zu dem wir jetzt mal die Tür aufmachen. Devontae Smith, klar. Johnny Wilson, Darius Cooper, Britton Covey, klar. Aber jetzt neu. Dontavian Wicks kam von den Green Bay Packers, Tim. Hollywood Brown von den Kansas City Chiefs. Ey, übrigens, wer ist zurück bei den Chiefs? Der ewige Snead. Hast du gelesen? Ja.
Ich musste sofort an dich denken, Flo. Das ist sensationell. Und wer ist auch zurück? Ich meine, das ist jetzt die New York Giants, Stichwort Wide Receiver, haben jetzt den besten Wide Receiver Room des Jahres 2022, ne? Also, ja, genau. Was da jetzt rumme von Juju bis zu OBJ. Die machen da so ein bisschen so eine Oldschool-Reunion. Wollen wahrscheinlich dieses Foto von diesem legendären Schiff wieder darstellen und rekreieren. Aber ja, der ewige Sneed ist wieder da und ich musste sofort an Flo denken. Ihr erinnert euch, wenn nicht, hört mal rein in die Folgen des Bradley Talks so von vor 2 Jahren. Sensationell. Also das Thema hat uns lange begleitet.
Ja, und Juju hat gleich Shit gekriegt, weil er einen Ball gedroppt hat irgendwie. Also, na egal. Wir sind ja bei den Eagles. So, also Hollywood Brown kam von den Chiefs. Elijah Moore, der war mal ein Zweitrunden-Pick, ne? Zuletzt bei den Browns. Alle für ein Jahr gesigned, Tim, und alles irgendwie große Namen. Den Draft lasse ich da jetzt nochmal raus. Da kam ja auch noch jemand, über den wir gleich in Ruhe reden. Trotzdem, bei den OTAs hat eigentlich nur einer überzeugt, habe ich gelesen. Und das war Hollywood Brown. Der Rest, naja, also geht so, würfelt alles so ein bisschen durcheinander gerade, aber wir sind ja noch früh. Trotzdem, Hollywood Brown hat irgendwie niemand so richtig auf der Liste gehabt. Wie gefällt dir das, was Howie Roseman da zusammengebaut hat?
Ich finde das extrem spannend, weil du natürlich jetzt auch eine gewisse Seniorität nochmal, Erfahrung, Leadership dir in den Lockerroom holst und vor allen Dingen in der Wide Receiver Gruppe. Und ich glaube, die Summe, und wir erinnern uns dran, wer ist nochmal Head Coach der Philadelphia Eagles und wo war dieser neue Head Coach vorher? Green Bay Packers hat immer ausgezeichnet, dass sie ganz, ganz viele verschiedene Receiver hatten mit verschiedenen Skills, die sich die Receptions aufgeteilt haben. Und das siehst du jetzt hier schon direkt, dass die Eagles sich, da kommen wir nachher noch drauf zu sprechen, Stichwort Quarterback und wie das System sich verändert. Aber das siehst du jetzt auch an diesen Wide Receiver Signings. Die Idee ist, verschiedene Skillsets reinzubauen, weg von, es gibt nur noch eine klare Nummer 1. Also, die gibt es jetzt mit AJ Brown eh nicht mehr. Die neue Nummer 1 ist Devontae Smith. Aber dahinter hast du ganz verschiedene Skillsets. Und ich fand Hollywood Brown immer schon extrem spannend, weil er einfach absurd schnell war. Wir erinnern uns alle noch, ne, an seine Zeit auch in Baltimore, Arizona. Er war ja ein First-Round-Pick seiner Zeit 2019. Er ist noch gar nicht so alt, 29 Jahre. Also durchaus auch gar nicht so unterschiedlich zu AJ Brown, by the way. Hat letztes Jahr
auch eine gute Saison gespielt in der schwierigen Saison, die letztlich die Chiefs ja auch hatten mit der Mahomes-Verletzung. Immerhin 5 Touchdowns, knapp 600 Yards erfangen. Ich finde das ein sehr cooles Signing, weil der hat nochmal diese Vertical Speed, diese Danger, die er mit reinbringt. Das finde ich super spannend. Das ist up to 6,5 Millionen. Das heißt, auch da ein gewisser leistungsbezogener Anteil mit drin. Ein richtiger Speedstar, Vertical Threat, finde ich super spannend. Das ist ein cooles Signing. Also ich glaube, an dem werden wir viel Spaß haben, weil das ist so einer, wo es, wenn mal das Langholz ausgepackt wird, der halt mal im 1:1 dann halt auch mal den Cornerback stehen lässt.
Also vielleicht wird es so ein bisschen mehr versatile und ein bisschen bunter in dieser Wide Receiver Gruppe. Freuen wir uns drauf und dann wollen wir mal gucken, ob Sean Mannion es schafft, da sehr schnell dann auch seinen Stempel drauf zu packen auf diese Gruppe und auf den Rest der Eagles, der Eagles Offense, Tim.
Ja, absolut. Wollen wir noch, Flo, auf die anderen beiden kurz eingehen, auf Wicks und auf Moore? Ich habe noch ein, zwei Infos natürlich für euch rausgesucht. Ja, also Wicks war nicht ganz so günstig, das muss man ganz klar sagen, für die Eagles. Das halte ich noch für ganz interessant zu erwähnen. Zum einen an Draft-Kapital haben die Eagles immerhin einen 5th-Runden-Pick im 26er, also im abgelaufenen Draft für ihn, Richtung Green Bay geschickt. Und zum anderen auch einen 5th-Runden-Pick dieses Jahr und einen 6th-Runden-Pick im nächsten Jahr. Das heißt durchaus schon relevant. Das ist das eine. Und zum anderen hat er, Flo hat schon erwähnt, auch ebenfalls einen Einjahresvertrag erhalten, aber nicht up to 6,5 Millionen Dollar, wie der eben genannte Kollege Hollywood Brown, sondern eine 12,5 Millionen Extension. Ne? Also das ist schon durchaus, reden wir hier über ganz andere Money. Das heißt, man kann dementsprechend auch davon ausgehen, dass Wicks zumindest mal auf dem Depth-Chart unter den Top 3 Receivern aktuell gelistet ist. Damals ja nur ein 5th-Runden-Pick, also das sieht man auch. Du kriegst Qualität auch hinten im Draft. Ganz spannender Mann, hat letztes Jahr auch natürlich ein bisschen von Verletzungen geplagt. Nur 332 Yards, nur 2 Touchdowns. Aber ein sehr, sehr spannender Mann, an dem erst mit 24 Jahren, auch das muss erwähnt werden, noch sehr jung, im Eagles Spaß haben werden. Und wie gesagt, Sean Mannion war bei den Packers. Er weiß ganz genau, was sich da mit reinholt, mit Wicks und dem Skillset. Ja, und dann der Nächste. Man hat auch das Gefühl, ein Veteran mit Elijah Moore. Aber Elijah Moore ist auch erst 26 Jahre, Flo.
Ja, man denkt wirklich, der ist schon ewig in der Liga, ne?
Ja, angefangen bei den Jets, damals gedraftet wurden in der 2. Runde von Ole Miss, hat dann da nur 2 Saisons gespielt. Wurde dann in Richtung, war auch nicht, es hat nicht so eingeschlagen, muss man fairerweise sagen, wurde dann getradet zu den Cleveland Browns, dort aber wirklich sehr ordentlich gespielt, 640 Yards, 538 Yards, hatte nie wirklich aber die hohe Produktion an Touchdowns, auf keiner seiner Stationen, außer im ersten Jahr bei den Jets hat er 5 Touchdowns, danach waren es nur noch 4 Touchdowns über die vergangenen 4 Jahre, das muss man ganz klar sagen. Aber er bringt halt nochmal ein anderes Element mit rein. Er ist ein bisschen kleiner, ganz klar. Er ist jemand, der durchaus sehr, sehr schnell ist. Ist eine 4-3 gerannt, ne? über den 40-Yard-Dash. Und bringt da, wie gesagt, nochmal ein anderes Element rein. Ich glaube nicht, Flo, dass es einer ist, der sehr, sehr viele Starting-Raps kriegen wird. Aber eben für die Breite und Tiefe, Stichwort, wie es Green Bay gemacht hat, durchaus auch da wieder interessant. Also von daher mit Wicks, Hollywood Brown und Moore sieht auch ohne Draft dieser Wide Receiver Raum sehr, sehr spannend aus, wenn wir uns mal vor Augen halten, wer da so in den vergangenen Jahren bei den Eagles rumgehüpft ist. Da hat man ja teilweise ein bisschen graue Haare bekommen.
Ja, mag ich echt auch gerne. Dann kommen wir zum NFL Draft und zum fehlenden Puzzleteil in diesem Wide Receiver Room. Ein Puzzleteil, das Howie Roseman im Draft vielleicht gefunden hat, für das man sogar hochgegangen ist im Trade mit Division-Rival Dallas Cowboys, nämlich die Philadelphia Eagles picken an Nummer 20 in Runde 1 den USC-Wide-Receiver Mekhi Lemon. So, der war im Vorfeld des Drafts ja viral gegangen, nicht so sehr wegen seiner Leistung auf dem Feld, sondern vielmehr, weil er sich bei den Combine-Interviews echt total weird verhalten hat, ne? Und offenbar auch keine besonders gute Figur in den Interviews mit den NFL-Teams gemacht hat. Deshalb ist er im Draft wohl auch gefallen. Jetzt ist er bei den Eagles und ich sag ehrlich, ich finde die Entscheidung, ihn zu picken und auch aggressiv zu sein im Draft, um ihn zu bekommen, mittlerweile richtig gut. Der hat nämlich ein gutes Bild abgegeben bisher, Tim. Findest du auch?
Ja, der Mann ist wirklich spannend. Seine Interviews sind gewöhnungsbedürftig, aber er ist ein Charakter. Stichwort, was Flo vorhin sagte, Wide Receiver sind schon eine spezielle Art von Mensch und das ist sicherlich er auch. Aber er hat eine ganz interessante Geschichte, ne? Schwieriges Elternhaus, er war immer schon eigentlich gesehen als zu klein. Er ist jemand, der wirklich dieses, was bei den Eagles ja immer wieder gerne genommen wird, diese Dog-Mentality mitbringt, ne? Dieses, du bist so ein Wadenbeißer. Du warst immer against all odds, hast du dich durchgesetzt. Er spielt ultra aggressiv, extrem tough. Seine Yards after Catch sind absurd, ne? Das ist jetzt keiner, der dir irgendwie aus der dritten Etage das Ding runterholt, wenngleich auch seine Sprungkraft wirklich gut ist. Er bringt so ein bisschen mit von seinem Skillset, wenn man ihn sich so anschaut. Ich habe mir ein bisschen Tape von ihm angeschaut. So ein paar, ich will es jetzt nicht übertreiben, ne? Aber er hat schon gewisse Elemente von einem Amon-Ra St. Brown, von so einem Puka Nacua, Khalil Shakir. Das sind alles nicht so besonders große Receiver. Das sind Leute, die oft aus dem Slot agieren und die einfach, Stichwort Puka Nacua, eine unglaublich hohe Ball-Security haben und wo du eben nicht den einfach mal so wegtackeln kannst. Der Typ ist klein, massiv, kompakt, hat ein ganz spannendes Skillset, was so anders ist von einem Devonta Smith, ne, neben ihm, wenn der sich neben ihm aufstellt. Und hat uns natürlich die beste Story des Drafts beschert, wo er schon am Telefon war mit den Steelers, in Pittsburgh wohlgemerkt, ne? Und dann springen einfach auch sensationelle Geschichten, haben wir schon im Draft öfters mal erlebt. Einfach ein Trade mit den Cowboys. Also offensichtlich sehen wir, Howie Roseman hat einen durchaus guten Draht zu den Cowboys. Tauschen sie tatsächlich mit den Cowboys und springen dann davor, weil sie wussten, dass die Cowboys auf keinen Fall einen Wide Receiver nehmen werden und sie wussten, dass die Pittsburgh Steelers sich eine Position vor ihnen nehmen werden. Howie Roseman wieder, Houdini, hat in die Glaskugel geschaut, hat gesehen, was er machen muss und super spannend. Also der Mann, der hat Feuer, der hat Willenskraft. Wir werden sehen, was er zu leisten imstande ist. Jetzt leider sehr enttäuschend in den OTAs. Habt ihr vielleicht schon mitbekommen, Hamstring Injury. Fällt erstmal jetzt aus, bis auf Weiteres, bis zu dem Training Camp. Das ist nicht gut, weil eigentlich willst du jetzt natürlich ein bisschen auch das Playbook lernen, die Kollegen kennenlernen. Das ist natürlich so ein bisschen ein Downer, muss ich fairerweise sagen. Aber
ja, wobei zum Training Camp soll er ja wieder einsatzbereit sein. Genau. Und dann wird er wohl um den Wide Receiver 2 Spot, ne, kämpfen gegen Dontavian Wicks. Mal sehen, wer da die Nase vorn hat. Und noch ein Satz zu den Yards after Catch. Alles richtig und alles gut, aber ich glaube, auf College-Level ist also dieser Wert auch einfacher aufs Parkett zu bringen als in der NFL. Da muss man auch noch abwarten. Ja. Aber was für ihn spricht, ist genau das, nämlich diese Dog-Mentalität und so. Und da passt er super nach Philadelphia. Ich freue mich, dass er da ist. Und so ganz weird war er jetzt auch nicht mehr, seitdem er da ist. Insofern bin ich da sehr positiv. Er wird im Übrigen ja die Nummer 9 auf seinem Jersey tragen. Mhm. Ne? Bei USC hat er ja die 6 gehabt. Die ist aber prominent vergeben mit dem Jersey von Devontae Smith. Ja. Lemon hat aber schon gesagt, er würde Smith Geld anbieten, um die 6 abzugeben. Wird wohl eher nicht passieren, glaube ich. Wir bleiben mal bei Zahlen, Tim. Ja, genau. Und schauen auf die Zahlen 2 und 54. In Runde 2, an Position 54, haben sich die Eagles mit einer weiteren offensiven Waffe verstärkt. Tight End Eli Stowers kommt von Vanderbilt. Real Talk, so ein bisschen frustrierend ist es schon, finde ich, dass der wirklich null Impact als Blocking Tight End hat, ne? Also null. Mit Blick auf die Offense vom letzten Jahr brauchst du nämlich eigentlich so einen, aber die Eagles mussten Tight End im Draft unbedingt adressieren. Sie haben es in Runde 2 gemacht. Gute Entscheidung?
Das ist eine gute Entscheidung. In der Kombination mit der Vertragsverlängerung von Dallas Goedert. Ich glaube, die muss man ein bisschen im Kontext sehen. Flo, darf ich kurz abschweifen zu Dallas Goedert?
Unbedingt, mach.
Weil Flo hat es schon gesagt, also vielleicht, wir bleiben mal ganz kurz bei unserem neuen Tight End, Eli Stowers, um kurz das zu unterstreichen, was Flo gerade gesagt hat, weil wie immer hat Flo natürlich recht. Ich habe ein Zitat gelesen, sensationell, von einem amerikanischen Analysten. Er sagte in der Bewertung von Eli Stowers: Stowers is a tremendous receiver. He currently cannot block at all. And should never be used inline until that improves. Also, das ist natürlich eine sehr harte Aussage. Flo, wie gesagt, hat das natürlich auch eiskalt analysiert. Das ist auf jeden Fall ein großes Problem. Das wäre vor allen Dingen ein großes Problem gewesen, wenn ein gewisser Dallas Goedert eben, wie es zu befürchten war, Flo und ich haben es ja auch prognostiziert, dass er nicht zu halten sein wird, weil nämlich Grant Calcaterra
eine Stärke sicherlich nicht hat, und die ist das Blocken. Das heißt also, die Blocking-Capabilities im Wide Receiver bzw. im Tight End Room der Eagles sind einfach fatal. Dallas Goedert macht das extrem gut, und tatsächlich haben es die Eagles hinbekommen, against all odds, dass Dallas Goedert nochmal eine Ein-Jahr-Verlängerung unterzeichnet hat, mit nur $7 Millionen garantiert. Das ist ziemlich wenig, wenn man sich vor Augen führt, was ein Dallas Goedert hätte bekommen können. Das ist wirklich, muss man auch sagen, Dallas Goedert hat einfach Bock gehabt, in Philadelphia zu bleiben. Er hat definitiv auf Geld verzichtet, weil woanders hätte er definitiv.
Das. Also das ist der entscheidende Punkt.
Ja. Und diese Verlängerung auch mit, ihr kennt ja alle diese Void Years, und das geht alles gegen den Cap, selbst wenn der Spieler schon in Rente ist. Zum Beispiel die Eagles zahlen ja immer noch für BlackBerry beispielsweise Geld in den Void Years, also die gegen den Cap laufen. Und so ist es eben auch bei den Eagles gewesen. Wäre Goedert gewechselt, hätte das noch, lass mich kurz nachschauen, über 5 Millionen gegen den Cap gezählt bei den Eagles. Alle im nächsten Jahr, über die nächsten Jahre hätte er 20 Millionen noch gegen den Cap gezählt der Eagles. Und eben durch diese Verlängerung, und das war übrigens ein krasser Hebel, Dallas Goedert hätte es sagen können, übrigens, entweder er gibt mir richtig Kohle oder ich spiele woanders und ihr zahlt trotzdem noch 20 Millionen gegen den Cap. Ja. Hat er nicht gemacht, muss man alle Hüte vorziehen. Und dementsprechend sparen sich die Eagles auch quasi jetzt über die nächsten 4 Jahre signifikant Geld ein und haben nach wie vor einen ganz klaren Tight End One, der sehr gut blocken kann. Und das sehen wir, diesen Trend ja auch in der NFL immer mehr mit Stichwort 13 Personal, 12 Personal, also ihr wisst es, die erste Zahl ist ja quasi immer der Running Back, die zweite Zahl ist dann immer der Tight End, und wir sehen ja auch immer mehr 13 Personal, 3 Tight Ends auf dem Platz, und das werden wir sicherlich jetzt auch bei den Eagles, die Packers haben es nämlich auch gemacht mit Kraft, ist ja einer der besten Tight Ends mittlerweile. Das ist sehr, sehr spannend, und dementsprechend haben sie jetzt mindestens mal ein Jahr Zeit, um dem Kollegen Stowers auch ein bisschen Blocken beizubringen. Bis dahin werden wir ihn eher in einer Art Receiver-Hybrid-Rolle sehen. Das ist so ein bisschen meine These.
Ja, aber auch wieder eine neue Waffe dann für Sean Mannion, eine andere Waffe für die Philadelphia Eagles, die dann hoffentlich zielsicher eingesetzt wird. Eli Stowers, Tight End von Vanderbilt, also einer der 8 Rookies übrigens bei den Eagles. Der nächste kommt dann in Runde 3 an 68 und heißt Marker Bell, ein Offensive Tackle aus Miami. O-Line, Tim, hätte man auch schon in Runde 1 adressieren können, vielleicht sogar müssen. Aber das Board ist vielleicht nicht so gefallen, wie es sich Howie Roseman gewünscht hat. Ne? Marker Bell also in Runde 3. Erstmal einer für die Tiefe, würde ich sagen. Trotzdem, bei den Problemen in der O-Line im letzten Jahr, hätte man da früher etwas machen müssen?
Meine These war es auch tatsächlich. Ich habe auch ja getippt, dass die Eagles in der ersten Runde einen O-Liner nehmen werden. Also offensichtlich.
Wäre halt konservativ gewesen, ne? Wenn man das.
Ja,
man das
aber Building from the Trenches, ne? Das machen ja die Eagles sehr, sehr gerne. O-Line, D-Line. Und es ist zwar nicht so super sexy, also. Sexy ist es auf jeden Fall, wenn du Spiele gewinnst, weil du eine gute O-Line hast und dein Running Game gut funktioniert und der Quarterback vielleicht eine halbe Sekunde mehr Zeit hat zu werfen. Das ist natürlich sexy. Aber ja, die Eagles haben es nicht gemacht, haben sich in der dritten Runde, genau wie du sagst, es sind sehr viele O-Liner auch früh gegangen, die man nicht hat kriegen können, und holen sich Markell Bell, ein sehr, 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 sehr spannender Spieler. Warum? Der Typ ist ein Monster. Der ist riesig, hat eine unglaubliche Armspannweite, war ziemlich schnell für einen O-Liner. Er ist eine 5-3 gelaufen im 40-Yard-Dash mit seiner Größe und Masse, also richtig krass und super spannend. Und ich bin gar nicht so überzeugt von dem Flo, was du gerade erwähnst, dass er für die Tiefe ist. Ich sag dir auch gleich, warum. Er hat hauptsächlich Left-Tackle gespielt am College. Das wird jetzt anders sein. Er ist aktuell eingeplant als Right Tackle, nämlich als einer der sozusagen Backups von Lane Johnson. Mhm. Und die Hypothese war ja, dass er sich, und da haben wir auch nochmal einen kleinen Sidestep, einreiht hinter Fred Johnson, weil das ist, glaube ich, auch eine sehr gute Nachricht, die wir in den letzten Wochen bekommen haben, dass nämlich die Eagles es hinbekommen haben, auch Fred Johnson nochmal zu re-signen. Das ist ja wirklich ein solider Right Tackle, der auch Lane Johnson letztes Jahr vertreten hat. Hat immerhin, muss man fairerweise sagen, Lane Johnson und Mailata haben letztes Jahr kombiniert 13 Spiele verpasst. Das ist schon krass über die Zeit. Und dementsprechend hat Fred Johnson da einen soliden Job gemacht, auch als Backup-Swing-Tackle, der auf beiden Seiten mal spielen konnte. Und dementsprechend erstmal wunderbar, tief in der O-Line ganz, ganz entscheidend, dass er auch wieder an Bord ist. Jetzt kommt aber das Aber. Was wir sehen in den OTAs oder vor allen Dingen, was die Kollegen aus den USA berichten, ist, dass tatsächlich Markell Bell viele, weil aktuell Lane Johnson natürlich nicht da ist in den OTAs, viele First-Team-Reps bekommt. Also es scheint sich anzudeuten, als dass vielleicht Markell Bell Fred Johnson so ein bisschen in die dritte Reihe verdrängt, um selber den Spot in der zweiten Reihe einzunehmen. Ganz, ganz spannend. Hat auch wirklich, wie gesagt, am College sehr gut gespielt als Left Tackle. Sehr wenig Penalties, das mögen wir ja sehr gerne. Hat tatsächlich unter 632 Tackles war er die Nummer 1 am College mit 0-6 allowed. Also der Typ ist eine Wand, da musst du erstmal vorbeikommen. Und das muss ich sagen, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und er scheint sich jetzt wirklich auch ganz gut anzulassen in den OTAs und könnte als Drittrunden-Pick eine absolute positive Überraschung werden.
Jetzt hast du mir viel schöner geredet, als ich ihn so hatte hier in meinem Verständnis. Aber nehme ich gerne so, und wenn er wirklich das Potenzial hat, was du beschreibst, dann klingt das doch nach einer guten Entscheidung an dieser Stelle.
Genau, an der Stelle können wir nämlich auch einen Mini-Schlussstrich ziehen. Aber jetzt fragt euch, was denn? Wir haben noch lange nicht alles besprochen. Den Mini-Schlussstrich über die Top 30 Visits. Ihr wisst das, jedes Team darf 30 Prospects einladen, und da wird mittlerweile viel taktiert, weil du natürlich nicht dir in die Karten schauen lassen möchtest, wer kommt denn alles oder wen wollen die Eagles wirklich haben. Und an der Stelle ist es vorbei, weil tatsächlich Mekhi Lemon bei den Eagles war, er hatte einen Top 30 Visit und eben auch Markell Bell. Das waren die einzigen beiden, und danach die anderen Spieler alle nicht mehr. Also das wollte ich nur am Rande nochmal erwähnen, kleiner lustiger Fun Fact. Und alle Spieler, bis auf, auch passend, Mekhi Lemon und Markell Bell und dann noch Cole Wisniewski, der eben schon benannte potenzielle neue Exciting White. Alle Spieler haben einen absurd hohen Relative Athletic Score. Dieses RAS habt ihr vielleicht schon mal gesehen in den Draft-Bewertungen. Das sind alle Spieler absurd hoch. Unter anderem auch derjenige, den wir uns gleich nochmal anschauen werden.
So, dann gehen wir in Runde 5 schon an Nummer 178. Da kommt ein Quarterback nach Philadelphia. Quarterback ist ja ohnehin ein Thema, noch für dich gleich. Kannst du gleich mit reinkippen, wenn du magst. Cole Payton kommt von North Dakota State. Einige sagen, Tim, what? Wasted Pick? Andere sagen, der hat Taysom Hill Potenzial. Was sagst du?
Ja, der ist auf jeden Fall extrem spannend, weil nämlich auch ein absurd hohen Relative Athletic Score. Der Typ ist eine absolute Maschine, und wir sind mal gespannt, ob Flo nämlich genau den richtigen Punkt getroffen, ob wir den auch mal in gewissen Spielzügen sehen werden. Ganz spannender Mann, hat eine sehr gute College-Karriere in North Dakota gespielt, 2700 Yards, 16 Passing-Touchdowns, 13 Rushing-Touchdowns. Also ein sehr, sehr, sehr athletischer Spieler, bringt ein sehr spannendes Skillset mit. Und du kannst auch nie genug gute Quarterbacks haben. Wir wissen es. Alle Teams werfen mal, Jan Weinreich, Grüße gehen raus an Focus Football, sagt es ganz gerne, in Richtung Dart-Pfeil werfen. Und genau das ist es. Du siehst es immer wieder. Teams holen sich immer auch mal wieder in späteren Runden einfach mal Quarterback mit rein, den du einfach mal ausprobieren kannst. Wir wissen alle, an welcher Stelle Tom Brady damals gedraftet wurde. Um das einfach mal auszuprobieren. Du hast einen Quarterback, der ganz klar gesetzt ist. Du hast zwei weitere sehr erfahrene Backups, auf die wir gleich noch zu sprechen kommen werden. Und dann willst du eigentlich immer wieder mal so eine Rotation haben. Wenn der nicht funktioniert, so be it. Dann probierst du nächstes Jahr wieder einen aus. Aber was Flo schon sagte, der bringt ein ganz, ganz spannendes Skillset mit. Und da können wir mal gespannt sein, was wir vielleicht auch in den Preseason-Games von ihm sehen werden.
Willst du noch was zum Thema Quarterback sagen? An der Stelle passt doch eigentlich ganz gut.
Ja, sehr gerne. Da ist nämlich was passiert, und The Red Rival, ich weiß nicht, die ein oder anderen Älteren von euch werden sich an ihn erinnern, das war nämlich sein Spitzname. Red Rival ist nämlich ein gewisser Andy Dalton, eine absolute Cincinnati Bengals-Legende, kann man schon sagen. Er hat, glaube ich, 9 Jahre bei den Bengals gespielt, wurde damals auch von ihnen gedraftet. Der spielt mittlerweile bei den Philadelphia Eagles. Und zwischendurch war er auch mal bei den Dallas Cowboys, dann war er in Chicago, in New Orleans, hat die letzten 3 Jahre in Carolina verbracht, dort immer wieder auch mal Bryce Young vertreten dürfen. Mhm. Hat das dann auch immer ganz ordentlich gemacht. Der gute Mann ist nicht mehr der Jüngste, der ist schon 38 Jahre alt. Und man dachte, naja, der reiht sich halt irgendwie an hinter Tanner McKee. Jetzt lässt sich aber aktuell vernehmen aus dem Lager der Philadelphia Eagles, dass sich dieser gewisse Andy Dalton an die Nummer 2 des Depth-Charts geschoben hat und ist Stand jetzt mal, was auch immer das heißen mag, der Ersatzquarterback, sollte mal Jalen Hurts ausfallen. Das ist super spannend.
Wirklich spannend.
Und ich finde es erstmal per se positiv, dass du dir wieder Erfahrung reinholst. Tanner McKee hat das vor 2 Jahren hervorragend gemacht. Letztes Jahr war er, fand ich, wenn er gespielt hat, mal nicht ganz so überzeugend. Also nicht so krass, wie man sich's erhofft hat. Und es gibt jetzt auch schon verschiedene Thesen, die man vernimmt aus den USA. Machen aktuell die Eagles das nur, diese Positionierung von Andy Dalton an 2 und McKee an 3, um den auslaufenden Vertrag von Tanner McKee für eine Vertragsverlängerung möglichst günstig hinzubekommen? Das kann natürlich eine Hypothese sein, aber es ist ein bisschen Glaskugelleserei. Ich freue mich auf jeden Fall, dass Veteranenpräsenz, der Mann scheint auch wirklich menschlich ein toller Typ zu sein, jetzt im Lockerroom ist. Und Flo, Thema Quarterback, jetzt schieße ich mal eine Frage zurück. Ein ganz, ganz großes Thema dieser Offseason, völlig egal, ob bei McAfee, ob in den diversen Eagles-Foren, Radioshows, auch bei WIP 94 und so weiter und so fort, wird es ein Problem werden für Jalen Hurts, jetzt im neuen Mannion-System zu spielen? Wir wissen es alle. Hurts war seine ganze Karriere eigentlich gewohnt, sowohl am College als auch bei den Eagles in der Shotgun zu spielen. Das heißt, du stehst etwas hinter der O-Line, du kriegst den Ball zurückgesnappt und siehst permanent das Open Field vor dir und kannst sehen, wie sich die Routen entwickeln, und dann geht's los. Das ist aktuell nicht mehr das System, in das die NFL hintriftet, von den Sean McVays, Shanahans dieser Welt. Und da gehört eben Mannion mit seiner Historie eben auch dazu, zu diesem Mannion, also von diesem Mannion sag ich schon, von diesem Shanahan-McVay-Tree. Der wird nämlich jetzt Jalen Hurts under Center spielen müssen. Und Flo, vielleicht kannst du mal den Hörerinnen und Hörern da draußen erzählen, was bedeutet das eigentlich? Was ist eigentlich der zentrale Unterschied, wenn du plötzlich under Center spielst versus Shotgun?
Ja, also eigentlich hast du es ja schon beschrieben, ne? Wenn du aus der Gun heraus spielst, dann hast du natürlich das Feld viel mehr im Blick. Du siehst, was in der Defense passiert, kannst die Defense lesen. Du hast natürlich auch ein bisschen mehr Zeit im Zweifel und ein bisschen mehr Abstand zu dem, was da aus der Defense kommt. Je nachdem, wie viel Druck da geschickt wird gegen den Quarterback. Und an der Center ist halt alles sehr eng und sehr tight und es ist schwieriger, den Überblick zu bewahren. Jetzt sage ich aber, also zu deiner Frage, ist Jalen Hurts in der Lage, dieses System zu spielen? Also Jalen Hurts hatte in den vergangenen Jahren 348 Milliarden verschiedene Offensive Coordinator mit 348 Milliarden verschiedenen systemischen Ansätzen. Sean Mannion bringt einen neuen Ansatz. Der wichtigste Satz für mich ist doch folgender. Wenn ein gestandener NFL-Quarterback vom Kaliber von Jalen Hurts nicht in der Lage ist, sich systemisch anzupacken mit seiner Historie und den OCs, die er in den letzten Jahren hatte, ja sorry, wer denn dann? Also natürlich wird er das hinkriegen. Im Übrigen hat er das letztes Jahr ja auch schon tun müssen, in Teilen under Center zu spielen. Da hat es jetzt mal nicht so gut geklappt, aber aus mehreren Gründen. Und ich glaube, die Gründe sind erkannt worden bei den Philadelphia Eagles. Insofern bin ich da mal total entspannt. Du, und wenn sich in Woche 4, 5, 6 zeigt, der kann das einfach nicht, ja, dann packt Dalton rein, ey. Also, oder wen auch immer, ne? Also, da gibt's jetzt ein paar Optionen. Ich würde das schon sehr, sehr merkwürdig finden, wenn ein Quarterback nicht in der Lage ist, diese Anpassung vorzunehmen. Das ist jetzt keine, ich muss jetzt mit links werfen, ganz ehrlich.
Ja, also ich teile, Flo, deine Einschätzung natürlich. Es ist ganz interessant, mal bewusst auch, weil ich teile deine Meinung, Punkt, habe ich mich bewusst mal damit auseinandergesetzt, was sagen denn die Leute, und wissen sie alle, Jalen Hurts hat jede Menge Kritiker, warum auch immer. Was sagen die denn eigentlich so? Und zum Beispiel Dan Orlovsky kennt ihr vielleicht, ESPN-Analyst, der hat zum Beispiel gesagt,
auch er war selber Quarterback übrigens.
Genau, ja. Wollte ich gerade sagen, er ist selber Quarterback, aber hat nie das gerissen, was Hurts gemacht hat, deswegen weiß man auch nicht, ob da mal ein bisschen Neid dabei ist, long story short. Er sagt halt, naja, was man halt schon sieht, dass Hurts relativ selten ja über die Mitte wirft. Und das kann man ja nicht verneinen. Das ist ja so. Jetzt kann man sagen, es liegt vielleicht auch daran, dass die Targets halt nie da waren, ne? Und die Receiver das können. Jetzt hast du aber auch so getraftet mit Mekhi Lemon, der primär über die Mitte kommt. So, das heißt, die Anspielstation hast du jetzt auf jeden Fall mal. So, Punkt 1. Das sollte auf jeden Fall Jalen Hurts helfen, dass es gut funktionieren kann. Und Flo hat das wunderbar beschrieben, was die Unterschiede sind, wenn du Undersender bist. Ich würde noch eins ergänzen, was man nicht vergessen darf. Und das müsst ihr euch mal bildlich vorstellen, auch wenn ihr nie, so wie ich, Flo hat es ja gespielt, Football. Ich habe ja nie selber Football gespielt. Wenn du Undersender bist und den Ball kriegst als Quarterback, drehst du dann den Rücken zur O-Line und vor allen Dingen auch zur D-Line. Das heißt, du hast also 1-2 Sekunden, wo du gar nicht siehst, wer kommt auf dich zu. Das siehst du immer, wenn du Shotgun spielst. Und du siehst vor allen Dingen nicht, wie sich die Routen entwickeln. Das heißt, Jalen Hurts kriegt den Ball an der Center, unter dem Center, im wahrsten Sinne des Wortes, deswegen heißt es ja so, kriegt den Ball, dreht sich um, läuft Richtung Running Back. Das sind ja dann diese RPOs, diese Run-Play-Options, die dann so passieren können. Mhm. Und dann dreht er sich um. In dem Moment kann es sein, dass es Shepard. In dem Moment weiß er auch noch nicht, ob die Routen, die geplant waren, wirklich gelaufen werden. Das heißt natürlich, ist schon so, Flo hat es genau gesagt, du hast ansonsten das, die ganze Breite des Spielfelds vor dir und kannst gucken, wer ist eigentlich frei. In dem Moment ist so ein bisschen Surprise, wer ist denn eigentlich wirklich frei. Das verändert die Statik ein bisschen. Das vielleicht noch so als kleine Ergänzung.
Ja, und weißt du, was es noch verändert? Es verändert natürlich auch seine Fähigkeit, selbst mit dem Ball zu laufen, weil er hier viel mehr spontan und schnell richtig reagieren muss. Aus der Gun heraus hast du schon eine Idee, ne? Wenn ich selber laufe, da tut sich eine Lücke auf, da ist das Gap, wo ich durch kann möglicherweise, das weiß er alles vorher. Wenn er unterm Center startet, dann sieht das vielleicht anders aus und da werden wir eher so aus der Not geborene Scrambles wahrscheinlich sehen. Ja, muss man gucken, wie er damit klarkommt. Aber nochmal, mich würde es arg wundern, wenn er damit nicht klarkäme.
Ja, eine kleine Ergänzung von meiner Seite, weil Flo auch sagte, Woche 4-5, also ich meine, Flo hat es natürlich auch mit dem Augenzwinkern gesagt, konntet ihr nicht sehen. Natürlich werden die Eagles in Woche 4-5 ihren Quarterback nicht ändern auf Andy Dalton, weil, hab das bitte auch nochmal im Hinterkopf, Systemwechsel, und ich bin auch davon überzeugt, das kann ein Jalen Hurts, aber Systemwechsel brauchen auch ihre Zeit. Erinnert euch alle mal, letztes Jahr Chicago Bears, neuer Head Coach mit Ben Johnson und Caleb Williams, der plötzlich sein komplettes System verändern musste. Das hat am Anfang ein bisschen geruckelt, sah nicht so wirklich sexy aus. Und ab November waren die Bears richtig gut und haben ihre Division gewonnen. Das erwarte ich eigentlich auch.
Und Caleb Williams ist auf dem Madden-Cover. Also nächste Saison ist jetzt schon tot.
Das stimmt natürlich. ja. Aber deswegen, das ist vielleicht nur ein kleines Expectation-Management. Ich erwarte durchaus, dass das am Anfang ein bisschen ruckeln wird, bis sich alle Seiten aneinander gewöhnt haben. Ich meine, Mekhi Lemon ist ja auch ein neuer Spieler, der jetzt auch, wie gesagt, ein paar Raps verpasst in den OTAs. Also das wird, aber das ist ja auch normal. Und ich bin genauso wie Flo optimistisch, dass wir Jalen Hurts gut hinkriegen, weil er einfach ein sehr guter Quarterback ist.
Komm, dann gehen wir mal weiter. Micah Morris, ein Offensive Guard aus Georgia, kommt dann in Runde 6 an Position 207. Ja, also nochmal, dass die Eagles was für die Tiefe in der O-Line tun müssen, war klar. Da haben sie nämlich in der Free Agency ja auch ein bisschen was verloren. Tyler Steen wird Free Agent nächstes Jahr, müssen wir auch drüber sprechen. Morris ist es also geworden. Gutes Size, lange Arme, recht athletisch. Mhm. Trotzdem wird er eine Zeit brauchen. Und was mir dazu noch eingefallen ist, Jeff Stoutland ist ja auch weg. Das vergisst man so schnell, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also da in der O-Line wird sich einiges verändern. Aber warum hat es uns alle nicht überrascht, dass die Eagles in der 6. Runde den Guard Mekhi Morris holen? Welches College war da nochmal? Georgia Bulldogs.
Georgia, natürlich.
Klar, natürlich, wo auch sonst, ne? Und der Typ, Flo hat es schon gesagt, ist ein Monster. Das Wort Monster haben wir jetzt natürlich ein bisschen oft verwendet, aber der ist wirklich ein Monster. Der RAS, der Relative Athletic Score, hat dieser junge Mann aus Georgia einen Score, 10 ist das höchste, von 9,97. Das ist crazy. Kleine Anekdote, um das einzuordnen. Seit 1987 wird dieser Relative Athletic Score erhoben. 1987. Manche von euch Hörerinnen und Hörern waren da vielleicht noch nicht mal geboren. Flo und ich waren schon. Seit 1987 ist er all-time der 7. beste Spieler als Guard mit diesem Athletic Score. Das ist unfassbar. Also von daher, da können wir sehr gespannt sein. Mhm.
Sind wir auf jeden
Fall. Freuen
wir
uns drauf.
So. Ja. In Runde 7 dann noch 3 neue Spieler für die Eagles. Einer davon besonders interessant, zu dem kommen wir gleich. Zunächst aber kommt an Position 244 und du hast ihn schon angesprochen, ein Safety von Texas Tech, Cole. Wie heißt der? Wischnewski? Keine Ahnung.
Ja, so ungefähr.
Eagles-Fans, Tim, die haben sich ja einen Safety viel früher im Draft gewünscht, nach dem Abgang von Reed Blankenship. Du vielleicht auch. Kann Wisniewski ein adäquater Ersatz sein? Ist wahrscheinlich zu früh, das zu beurteilen, ne?
Das glaube ich auch. Also, das, ich sag mal, Auch da, sorry, kurzer, wir haben ja so viele Sachen zu erzählen und ich hoffe, ihr freut euch da draußen, dass wir so viele schöne Dinge mit reinpacken können, die uns einfach aufgefallen sind in den letzten Wochen und Monaten. Es gibt eine super interessante Analyse über den Draft und was diese sogenannten NIL-Deals mit dem Draft machen. Ihr wisst das, seit kurzem dürfen auch seit kurzem dürfen auch College-Spieler bezahlt werden. Das war früher nicht erlaubt. Ihr wisst es alle aus diversen Dokus. Da gab es früher den einen oder anderen Skandal von Spielern, die eben doch Wege gefunden haben, irgendwie Merchandise sich bezahlen zu lassen. Ihr wisst, wen ich meine. Und das war immer strikt verboten. Du durftest kein Geld am College verdienen. Jetzt ist das anders. Jetzt ist es erlaubt, dass du persönliche Sponsorships machen kannst. Die Leute können gezahlt werden. Und die verdienen richtig Geld am College. Wir wissen alle, am College gibt es weniger Spiele. Flo hat es eben schon gesagt, Yards after Catch, die Intensität ist nicht mal annähernd so hoch wie in der NFL. Und du hast natürlich auch eine gute Zeit, ja, die du dort am College haben kannst. Warum erzählen wir das an dieser Stelle mit der 7. Runde? Weil diverse NFL-Analysten davon überzeugt sind, dass die Qualität des diesjährigen Drafts, und das wird auch so bleiben laut diesen Experten, viel niedriger war ab Runde 4. Weil Spieler, die typischerweise in der Vergangenheit in Runde 5, 6 und 7 gedraftet worden wären, ihr wisst alle, das Geld, das garantierte Geld ist abnehmend. Das ist ja vorher festgelegt, es wird ja nicht verhandelt, was du kriegst als Spieler am Draft, sondern von vornherein ist festgelegt, mit jeder Position ist es etwas weniger. Wenn du als Spieler also heute am College bist und davon ausgehst, dass du nicht einer der First Three-Round-Picks bist, ab Runde 4 fängst du schon an zu überlegen, entscheiden sich laut diesen Analysten Spieler dazu, lieber noch länger am College zu bleiben. Und das stellt sich für die NFL raus als großes Problem, weil die Qualität hinten raus sehr schwach wird. Das ist auch einer der Gründe, die angeführt wird, warum extrem viel in diesem Draft getradet wurde, wo enorm viele Picks aus Late-Runden abgegeben wurden, wo man sich früher gesagt hätte, das ist viel zu viel, um, keine Ahnung, 20 Spots nach vorne zu gehen. Aber die Analysten sagen, hinten ist es so schwach, dass die Leute, die jetzt in der 6., 7. Runde gedraftet wurden, früher undrafted Free Agents waren, weil eben die anderen Jungs noch im College sind. Das ist ein total interessantes Thema. Da könnten wir ein Deep Dive von 3 Stunden drüber machen, Flo und ich, über diese NIL-Deals. Machen wir jetzt mal nicht, weil wir wollen ja mit euch über die Eagles sprechen. Und dementsprechend war dann, deswegen habe ich gerade diese kleine Anekdote erzählt, wahrscheinlich auch die Qualität auf der Safety-Position gar nicht mehr da in den Runden davor, sodass man jetzt eben jemanden nimmt wie ihn, den man einfach mal ausprobiert. Und Flo und ich haben uns auch mal das Depth-Chart angeschaut der Eagles. Wenn es eine große Schwäche gibt und ihr mich jetzt fragen würdet, wo ist eine Baustelle im Squad der Philadelphia Eagles, dann ist das die Safety-Position. Weswegen ich auch glaube, und ich habe das mal rausgesucht, jetzt gucke ich mal, ob bei meinen ganzen vielen Notizen, die ich für euch gemacht habe, ob ich das gerade so schnell finde. Und normalerweise finde ich meine Notizen immer. Die Eagles haben nämlich noch ein Cap-Space von 20 Millionen. Ich persönlich gehe davon aus, klar, stehen noch einige Vertragsverlängerungen ein, aber ich persönlich gehe davon aus, auf der Safety-Position wird es das noch nicht gewesen sein.
Ah, okay, spannend.
Schauen wir mal.
Ja, schauen wir mal, was da noch passiert. Jetzt einer der größten Namen dieses NFL-Drafts, Tim. Obwohl erst an Position 251 in Runde 7 gepickt, War Bernard, Defensive Tackle. Was macht seinen Namen so groß? Naja, allein der Umstand, dass der noch nie in seinem Leben Football gespielt hat, dürfte reichen. Also, so, Bernard, der kommt aus Nigeria, der hat bis zu seinem 16. Lebensjahr im Grunde gar nicht ambitioniert Sport gemacht, ist ein absoluter Ausnahmeathlet und bringt wirklich alle, und das sage ich nicht einfach so, wirklich alle physischen Voraussetzungen mit, um ein ganz großer zu werden in der NFL. Howie Roseman ist das Risiko War Bernard gegangen. Erinnert vielleicht so ein bisschen an die Jordan Mailata-Story bei den Eagles. Die große Frage, Tim, ist War Bernard das Risiko wert?
Ja, auf jeden Fall. Wenn wir im Hinterkopf haben, dass der Wert an der Spieler in der Runde 7 sowieso nicht mehr so hoch ist und du damit immer gambelst. Wenn wir uns die letzten Drafts anschauen, in den seltensten Fällen ist in der 7. Runde ein Spieler hervorgegangen, der dann wirklich einen großen Impact hatte auf eine Saison der Philadelphia Eagles. Dementsprechend, Stichwort Dartpfeile, klar wirfst du den mal. Ich meine, ihr habt sicherlich alle letzten Wochen die Bilder von ihm gesehen. Dieser Mann besteht einfach nur aus Muskeln. Das ist absolut absurd. Wenn du dem ein bisschen Tackeln beibringst, dann kann das ein wirklich interessanter Spieler werden. Ich will jetzt nicht sagen, und da müssen wir alle auch mal die Kirche im Dorf lassen. Also Flo und ich könnten jetzt sagen, wir springen auf diesen Hype-Train auf und sagen, der Typ wird der nächste Jordan Mailata und wird der nächste Aaron Donald auf der Defensive-Tackle-Position. Das halte ich für äußerst unwahrscheinlich. Ja, ich halte es für äußerst unwahrscheinlich. Aber in Runde 7 einen 7-Runden-Pick darauf zu werfen, jetzt kommt das Allerbeste, der nimmt dir ja nicht mal einen Roster-Spot weg. Warum nicht? Weil der fällt nämlich unter dieses International Pathway Program.
Ach ja, der kam über IPP, ne? Genau. Mhm.
Ganz genau. Und das ist natürlich, macht es dann natürlich noch interessanter, weil das heißt nicht nur, dass du einen Dartpfeil drauf geworfen hast und sagst, du guckst mal, ob dieser junge Mann wirklich auch sich vielleicht entwickelt und lernt, Football zu spielen, sondern on top darauf kannst du noch einen weiteren Siebtrunden-Pick, wir haben ja noch einen auf der Liste, kannst du dir dann halt irgendwie holen. In dem Fall Kayshon James Newby, den sich die Eagles noch geholt haben.
Ja.
Und beide können es in den Roster schaffen, weil eben der eine eh nicht gegen den Roster zählt.
Total cool und spannender Spieler auf jeden Fall. Da werden wir genau hinschauen, wie der sich entwickelt. Kayshon James Newby hast du angesprochen, ist ein Edge-Rusher aus New Mexico. Der kommt an Position 252. Der hat eher Lower-Level-College-Football gespielt, mhm, ne? Wohl eher ein Practice-Squad-Guy möglicherweise für sein Rookie-Jahr. Aber wer weiß, Tim, vielleicht schafft er ja den Sprung irgendwann ins 53er-Roster. Und wenn wir schon bei den Pass-Rushern sind, die Eagles haben sich ja mitten im Draft mit den Minnesota Vikings auf einen Trade für deren Ex-Pro-Bowler Jonathan Greenard geeinigt. Ne? Greenard, der bekam auch gleich einen 4-Jahres-Deal und bis zu 100 Millionen Dollar. Kann der den Unterschied machen? Was meinst du?
Er ist ein absoluter Leader auf jeden Fall. Ja. Ich finde, es ist ein extrem, extrem gutes Signing. Er ist auch nicht mal annähernd so teuer wie ein Phillips beispielsweise, weil da war die Frage, wie kann es denn sein, dass du den Phillips gehen lässt und dann holst du ihn in Greenard rein? Ja, weil der junge Mann halt deutlich weniger Geld kriegt. Also die Eagles haben hingekriegt, ihm einen 4-Jahres-Vertrag zu geben mit einer 100 Millionen Dollar Extension sozusagen. 50 Millionen davon sind fully guaranteed. Der Deal, ihr könnt ihr mal bei Sporttrack anschauen, von Phillips, sieht komplett anders aus. Das heißt, der Mann ist also deutlich günstiger als ein Shailen Phillips und hat vor allen Dingen auch nicht dieselben Injury-Concerns wie mein Phillips. Also dementsprechend, das war ja bei Phillips schon damals dramatisch im College eben mit ACL und Achillessehne und so weiter und so fort. Also von daher zahlen sie de facto, ich habe es auch mal nachgeschaut, 50 Millionen Dollar mehr, oder andersrum gesagt, klar, die Panthers zahlen 50 Millionen Euro mehr für Phillips als die Eagles für Greenard. Das heißt, du sparst de facto 50 Millionen gegen den Cap, wo du vielleicht das Geld nehmen kannst, um Jalen Carter zu verlängern oder irgendeinen anderen Spieler. Das muss man schon mal sich vor Augen führen, dafür ist ein sehr guter Spieler. Die Sack-Produktion war nicht sehr hoch in der letzten Saison, fairerweise nur 3 Sacks in 12 Spielen. Aber, was natürlich auch dazu gehört, er hatte enorm viele Pressures, also alleine 47 Pressures. Und das ist ein schmaler Grat. Flo weiß es besser als ich, wie schnell, klar, jetzt hast du jetzt nicht auf der Defensive-Seite gespielt, aber der Schwung zwischen Pressures und einem Sack, der ist manchmal ziemlich klein, ne? Also wenn sich Kasim Edebali hat das auch mal erzählt, ne? Wenn sie kommen, dann kommen sie in Bunches so ungefähr. Er hatte 47 Pressures. Gehen wir davon aus, abgesehen davon, dass vielleicht ein anderer Kollege von ihm den Sack dann gemacht hat, dass davon nur ein Bruchteil sich in Sacks konvertiert. Der Mann ist wirklich, wirklich gut.
Freuen wir uns also auch auf den und die Offseason, die hat noch ein paar weitere, ja, weiß ich, Updates, Storylines gebracht, ein paar wichtige Vertragsverlängerungen, hast du ja schon angesprochen, gab es da auch. Du hast fleißig notiert, gesammelt in den letzten Wochen. Hast du noch was? Wenn ja, hau raus an dieser Stelle. Mhm. Was müssen wir noch wissen, um dann wirklich auch so langsam bereit zu sein für die kommende Saison?
Ja, sehr gerne. Vielleicht ganz, ganz abschließend zum Draft noch. Es gibt diese wunderbaren Übersichten, weil klar, Flo und ich haben eine Meinung und Flo, korrigier mich, unsere Meinung ist, die Eagles haben einen guten Draft gemacht, oder?
Ja, total. Ich weiß nicht, wie sind die gegradet worden am Ende? Wahrscheinlich wieder so ein B+, A-, sowas?
Ja, tatsächlich macht sich jemand die Mühe und nimmt alle Experten, also alle Top-Experten der USA und packt sie in eine große Tabelle rein und rechnet dann quasi den Average aus. Und tatsächlich in dieser Riesentabelle von 32 Teams über alle relevanten Analysten der NFL hinweg kommen die Philadelphia Eagles als Nummer 8 raus. Und ja, die Range, das ist wirklich super. Und die Range ist sozusagen hauptsächlich das meiste B+, aber es gibt auch ein paar, es gibt sogar ein A+, sehe ich hier gerade. Es gibt einige A-, aber on average würde ich sagen, kriegen sie ein B+ und sind damit der 8-beste Draft. Und wir wissen alle über die Masse, scheint, ist das normalerweise auch eine ganz gute Indikation. Flo kennt die Tabelle nicht. Ich frage ihn einfach mal, Flo, was sagst du? Und einfach nur ins Blaue geschossen. Wer sind denn die 3 Teams, die aus Sicht aller NFL-Experten der USA, aller Relevanten, die besten Drafts hatten? Vielleicht fällt dir zufällig eins ein von den 3. Wenn du mal so ein bisschen überlegst, rekapitulierst.
Pittsburgh?
Wo habe ich die denn? Die werden tatsächlich relativ kritisch gesehen, nur auf Platz 22.
Oh. Nee, dann sag mal.
Besten Draft laut der Analysten haben die Cleveland Browns gemacht.
Ach ja, stimmt.
Zweitbesten Draft, die Las Vegas Raiders. Und drittbesten Draft, und das muss ich sagen, verstehe ich, diese Einschätzung, haben die New York Giants gemacht. Das ist interessant. Das wird zu beachten sein. Vor allen Dingen für uns zu beachten, NFC East. Die Dallas Cowboys werden dann 5 genannt. Ist natürlich nicht so gut, dass die auch im Draft auch letztes Jahr schon einiges richtig gemacht haben. Das ist wirklich interessant. Wie gesagt, die Eagles, da können wir nach wie vor sehr, sehr happy sein. Und den schlimmsten Draft, auch das wollen wir nicht vorenthalten, haben die Jacksonville Jaguars getätigt, laut den Analysten. Interessanterweise der zweitschlechteste. Und wir wissen alle, warum das so ist. Ihr habt ja diesen Monster-Trade mitbekommen. Myles Garrett spielt jetzt tatsächlich in der NFC bei den Los Angeles Rams. Natürlich eine Katastrophe.
Die Rams sind no joke dieses Jahr. Und übrigens, die Steelers habe ich, glaube ich, auch nur genannt, weil mein Sohn Steelers-Fan ist. Ich glaube, ich habe es mir gewünscht, dass die
besseren Draft. Nee, den lässt du am besten unsere Folge nicht hören, damit er nicht mit der Wahrheit konfrontiert wird. Nee, ist ein bisschen mühsam. Nee, die Rams werden tatsächlich als zweitschlechten Draft. Warum? Na klar, weil die haben natürlich auch einen First-Round-Pick aus Sicht von vielen Leuten, gerade wenn du All-In gehst, weggeschmissen für Ty Simpson, den Quarterback. Das ist in der All-In-Season eigentlich wirklich Quatsch. Aber das wird krass. Und ich weiß nicht, Flo, ob du es gelesen hast, es gibt Leute, Adam Schefter ist einer von denen, die davon ausgehen, dass wir im Laufe der Saison Aaron Donald dazu nochmal wiedersehen werden. Hast du das schon gehört?
Ja, habe ich auch
gelesen. Das wäre crazy. Also die Rams, die sind furchteinflößend. Von daher hoffen wir mal, und jetzt sehen wir es wieder, die Position im Playoff-Ranking wird dieses Jahr wichtig sein. Du willst die Rams nicht zu früh spielen und im besten Fall willst du sie auch zu Hause spielen, wenn es nämlich schön kalt ist in Philadelphia und nicht in Los Angeles. Darauf wird zu achten sein. Also das ist dieses Jahr das Superteam, das wird interessant.
Super Bowl dann ja auch im SoFi Stadium. Also irgendwie ist es
wie
ein ausgerollter roter Teppich für die LA Rams dieses Jahr. Mal sehen, ob sie die Chance nutzen. Sonst noch irgendwas, was du noch hast an der Stelle?
Ja,
sonst
habe ich noch ein, zwei bunte Themen. Ja, genau. Also vielleicht nur auch in aller Kürze, damit ihr sozusagen das vollumfängliche Blick auch der Free Agency habt, was ist noch passiert. Die Eagles haben als Special Teams Lover, war mir das natürlich ganz, ganz wichtig und hat mich natürlich extrem gefreut, Braden Mann verlängert. Wissen wir alle, der Panther ist tatsächlich unter den Top 5 der bestbezahlten Panther mit 3,5 Millionen Dollar. Ihr seht schon mal die großen Unterschiede zu einem Greenard, der 100 Millionen kriegt. Ne? Aber ja, völlig zu Recht. Und er hält tatsächlich auch den Single-Season-Franchise-Rekord aus dem letzten Jahr, nämlich im Punting-Average bei den Eagles von knapp 50 Yards. Also der Mann ist wirklich gut. Net Punting Average hat er auch den Rekord gesetzt bei den Eagles. Also wirklich ein super Spieler. Die Eagles hätten den Super Bowl, habe ich in verschiedenen Statistiken gelesen, nicht gewonnen, wenn er nicht dabei gewesen wäre beim letzten Mal. Und man geht davon aus, weil das Punting so schlecht war im Super Bowl 22, dass sie mit ihm den Super Bowl gewonnen hätten. Das ist natürlich alles graue Theorie. Aber da können wir uns sehr freuen. Wir wissen alle, Special Teams sind super wichtig. Und ein guter Panther ist viel wert. Eine weitere Anekdote gibt's auch noch. Ihr wisst euch alle oder habt's vielleicht schon verdrängt. Ich hatte es eigentlich auch verdrängt, bis ich das gelesen habe. Die Eagles haben sich doch Shaiir Alexander geholt. Das wisst ihr noch. Den haben nämlich, den haben die Ravens den Eagles angedreht. Und Stichwort Ravens. Da wissen wir, das ist wahrscheinlich der unbeliebteste General Manager der NFL, weil ihr wisst alle, dieser Max Crosby-Trade, der aus fadenscheinigen Gründen dann gekillt wurde, um sich dann doch lieber Trey Hendrickson zu holen von Cincinnati. Also der Mann spielt sehr, sehr dirty und das wird sich rächen und es hat sich jetzt schon gerecht, nämlich die NFL. Zum einen hat sich das nochmal ganz genau angeschaut, hat auch sichergestellt, dass die Eagles das Gehalt wieder kriegen, was sie nämlich Shaiir Alexander zahlen mussten. Das heißt, es wird also nicht gegen den Cap gerechnet, sondern wird den Eagles gutgeschrieben. Das ist immerhin fast 1 Million. Und eben wird auch das Ganze nochmal unter die Lupe genommen. Also auch da, das Leben hat manchmal Konsequenzen. Und Konsequenzen hat leider auch die Verletzungsmiserie, wie wir alle wissen, von Landon Dickerson. Hat ja wirklich ganz, ganz große Probleme. Es wurde auch in der Offseason immer wieder mal das Gerücht gestreut oder ist gewabert, dass er vielleicht schon in jungen Jahren jetzt seine Karriere wird beenden müssen. Es wäre natürlich extrem traurig, toller Typ. Wir wissen alle, von seinem ersten großen Payday hat er sich so ein Rasenmäher-Truck gekauft. Ja, es gibt ein paar Zeichen, die deuten tatsächlich darauf hin, dass seine Karriere nicht mehr so lange dauern wird. Er ist ein guter Kerl und hat zum Beispiel auch seinen Vertrag restrukturiert. Hätte er nicht tun müssen. Die Eagles sparen sich dadurch 3,3 Millionen. Also de facto verzichtet er dieses Jahr auf 3,3 Millionen. Viele deuten darauf hin, dass jetzt Umstrukturierungen passieren, weil man davon ausgeht, dass er den Vertrag nicht erfüllen wird, was natürlich sehr traurig wäre. Wir wünschen ihm an der Stelle Landon Dickerson alles Gute und hoffen, dass er noch lange wird spielen können. Einen ganz interessanten Mann haben sich die Eagles eben auch geholt, nochmal auf der Edge-Position mit Arnold. Und jetzt wird es natürlich wieder kompliziert. Arnold Epiketier ist quasi von den Tampa Bay Buccaneers, dort hat er zuletzt gespielt, für einen Ein-Year-Prove-Deal jetzt von den Philadelphia Eagles verpflichtet worden. Er hält 7,3 Millionen maximal. Garantiert hat er 4,3 Millionen. Und es ist ein sehr, sehr interessanter Spieler, weil, und ich habe mir noch mal kurz seine Statistiken angeschaut, der junge Mann in der zweiten Runde damals von Penn State übrigens, wissen wir auch, um die Ecke in Philadelphia, gedraftet wurde und hat durchaus auch gut gespielt. Sorry, auch nicht bei den Buccaneers, sondern bei den Falcons, das andere rote Team. Hatte die letzten Jahre auch wirklich eine gute Produktion. 23-6-6, 24-6-6, letztes Jahr ein bisschen weniger, 2-6. Deswegen kriegt man ihn auch für, in Anführungszeichen, günstiges Geld. Das heißt, du hast jemanden mit 27 gewisse Erfahrungen in der Liga. Ein Year Prove It Deal, wissen wir alle, macht Howie Roseman sehr, sehr gerne und können uns da auf jeden Fall auf Tiefe, auch wissen wir, auf die Edge-Rusher-Position brauchst du Tiefe, wissen alle noch nicht, was passiert mit Graham. Freut uns sehr, eben ihn auch an Bord begrüßen zu dürfen. Wen wir nicht mehr an Bord begrüßen dürfen, ist Sydney Brown. Wissen alle, die großen Hoffnungen, die ihnen als Safety auch gesteckt wurden, haben sich nie erfüllt. Viel Special Teams gespielt, hat es aber leider nie wirklich geschafft. Der spielt jetzt nicht mehr für die Philadelphia Eagles. Es war ein Swap von Viert- und Sechstrunden-Picks, also da ist auch nicht wirklich viel passiert. Er spielt jetzt für die Falcons, wünschen ihm alles Gute. Im nächsten Jahr spielt nicht mehr für die Philadelphia Eagles. Die Eagles haben sich auf der dünn besetzten Position des Safeties Marcus Epps wiedergeholt, das ist auch gut. JT Cray spielt ebenso als Safety nächstes Jahr für die Eagles und eben dieser gewisse Cray hat immerhin dreimal eine Auszeichnung erhalten als All-Pro. Auch da natürlich Veteran, die besten Zeiten hinter ihm, aber wie gesagt, mit Epps und Cray hat man zumindest für die Breite da was. Das freut uns. Ebenso freut es uns, dass der Running Back Room auch weiter gefüllt wird. Wir haben uns ja alle gefreut, dass Tank Bigsby so toll eingeschlagen hat hinter Saquon. Wir wissen alle, es gibt noch Shipley und eben jetzt einen weiteren mit Damian Pierce, auch ein ganz interessanter Mann, hat für die Texans gespielt, ist eben jetzt die Nummer 4 im Running Back Room der Eagles. Auch da nochmal toll für die Breite. Ja, und dann, deswegen kam ich auch auf die Buccaneers, haben die Eagles nämlich noch Free Agent Joe Tyrone Soyinka geholt. Eben auch da ein Edge-Rusher, kommt eben von den Buccaneers, war da, jetzt nichts falsch erzählen, eben genau, ein First-Round-Pick tatsächlich auch 2021, hat sich nie wirklich so durchgesetzt, wie man es erhofft hat. Ja, und da Stichwort Dartpfeil, werfen die Eagles halt eben auch nochmal einen Dartpfeil drauf und probieren eben auch bei dem immer noch sehr jungen 2021er gedrafteten First-Round-Pick mal für ein Jahr ihr Glück. Ja, das würde ich sagen mal so vielleicht ergänzend zu dem, was noch in der letzten Zeit so geschah.
Tim Jäger, das ChatGPT der Philadelphia Eagles.
Um das aber mal kurz festzuhalten, nichts von meinem Research war mit ChatGPT gemacht. Das war schon mühsamste Arbeit, weil auch da, natürlich habe ich mir das mal angeschaut, können wir euch mit irgendwie KI noch mehr Fakten liefern und noch ist es so, diese ganz aktuellen Sachen, die sind qualitativ nicht so hochwertig. Das heißt also, ich folge nach wie vor lieber den meinen präferierten Analysten und Experten. Leider kann uns ChatGPT, Flo, oder dir vielleicht schon, ich weiß es nicht, vielleicht kannst du mal erzählen, mir noch nicht so helfen mit Blick auf unseren Podcast im alltäglichen Leben natürlich schon.
Also ChatGPT hilft mir schon bei einigen Sachen, so im Alltag, ernährungstechnisch und so. Ich habe mich nur zuletzt ein paar Mal dabei ertappt, wie ich ChatGPT mein Herz ausgeschüttet habe und gesagt habe, oh, ich habe heute wieder schlecht gegessen, bin ich jetzt ein schlechter Mensch? Und Chat dazu gesagt, nee, ist alles okay, Bruder, komm mal runter. So, ja, bist eine Maschine, mach weiter. So. Also irgendwie so, da sollte ich Abstand, sollte ich Abstand von nehmen. Aber sonst, also was hier Podcast angeht und so, ich mache das ja auch noch, also übrigens auch beim Moderieren und so, ich mache alles noch so richtig handschriftlich, ne, und vorformuliert und so, und da kommt keine KI fuscht mir da rein. Das mache ich alles mit meinem Köpfchen und mit dem, was ich da hoffentlich noch genügend drin verbirgt. So. Also so gehe ich das an. So soll es auch bleiben, erstmal.
Absolut. Also könnt ihr darauf verlassen, es ist und bleibt Flo und Tim und eben nichts, was der Computer, die KI euch sagt.
So.
Wenngleich wir natürlich auch offen sind für neue Technologien, wäre schlimm, wenn wir es nicht werden. Aber ja, Flo, du hast angekündigt, es gibt noch bunte Geschichten.
Ja, ich mache die ganz kurz. Wir haben nämlich fast eine anderthalb Stunden durchgelabert. Nur ganz kurz zwei bunte Themen, wobei so ganz bunt ist das erste ehrlicherweise nicht, auch wenn ich es mir vielleicht bunter gewünscht hätte. Weiß nicht, wie ihr das seht, liebe Eagles-Fans da draußen. Kleiner Fashion-Ausflug von meiner Seite. Was denn sonst? Die Philadelphia Eagles haben in den letzten 30 Jahren keine großen Veränderungen an ihren Jerseys vorgenommen. Der Switch, jetzt historischer Ausflug, wirst du lieben, Tim. Der Switch von Kelly Green zu Midnight Green, der ist im Jahr 1996 passiert. Da habe ich Abi gemacht. Seitdem eigentlich immer alles ähnlich und auch in dieser Saison bleibt eigentlich alles beim Alten. Eine kleine Veränderung gibt's vorne am Eagles Schriftzug auf dem Jersey. Also die Buchstaben vorne über der Nummer. Achtet mal drauf. Wir erinnern uns kurz. 2022, ich glaube, da haben wir auch schon drüber gesprochen, Tim, gab's diese große Veränderung des Eagles Schriftzugs, der sogenannten Wordmark. Ne? Alles glatter und irgendwie blockiger so, ne, fanden die meisten Fans schon richtig scheiße. Jetzt gibt's also nochmal eine Mini-Anpassung im Vergleich zum Look der letzten zwei Jahre. Und zwar diese hier. Beim Home-Jersey, also Midnight Green, ist jetzt zum weißen Schriftzug ein schwarzer Hintergrund dazugekommen. Und die Wordmark, die ist insgesamt etwas größer. Beim weißen Jersey wurde von einem grünen Schriftzug auf einen weißen mit schwarzem Hintergrund gewechselt. Alles ein bisschen besser zu sehen. Und für alle, die wirklich alle Eagles-Jersey im Schrank haben müssen, unbedingt ganz genau hingucken. Übrigens ist das schwarze Jersey mit Anpassung, meine ich, noch nicht geleakt. Du bist ja ein großer Eagles-Merch-Fan. Welche Variante gönnst du dir und welcher Name steht hinten drauf?
Also erstmal ganz wichtig, ich gehöre auch zu der Masse an Eagles-Fans, die das richtig bescheiden fanden, die neue Wordmark, die alte, ja, ja. Also die letzte oder mittlerweile vorletzte Änderung auf diese komische futuristische Schrift.
Die davor war schon ganz cool irgendwie.
Auf jeden Fall, also man kann auch Sachen verschlimmbessern und es war so ein Beispiel, das fand ich richtig mies. Vor dem Hintergrund finde ich es jetzt weniger mies. Also es ist immer noch nicht so schön, wie die alte Wortmarke war. Aber es ist auf jeden Fall schon mal besser als das Gewurschtel davor, weil das war echt hässlich. Von daher geht es in die richtige Richtung, aber am Ende sind wir noch nicht so geil. Also von daher hoffen wir mal, dass die Eagles-Grafiker auch weiter daran arbeiten werden, diese hässliche Wortmarke noch besser zu kriegen. Aber das Gute ist, sie stört ja nicht so, abgesehen von der Endzone. Welches Jersey? Also ich muss ja deswegen sagen, ich liebe einfach meine alten Jerseys noch mit der alten Wortmarke, ne? Mit diesem geschwungenen Eagles, das kennt ihr alle noch da draußen. Wenn ich mir jetzt eins holen würde, dann würde ich mir wahrscheinlich das Weiße holen und ich würde wahrscheinlich, also ich habe es im Kopf, aber bevor ich das zuerst sage, würde mich interessieren, Flora, hast du denn auch einen Namen im Kopf und welches Jersey würdest du dir holen? Also ich habe es mir gemerkt, ich werde es gleich verraten. Ich will
Kelly Green, Kelly Green Super Bowl Jersey von Cooper DeJean.
Ach so, ich dachte jetzt ein neues mit der neuen Wortmarke.
Ach so, neues? Dann ja. Weiß Mekhi Lemon mit der neuen.
Ja, ich bin ja nicht so der Fan von Vorschusslorbeeren, deswegen gibt bei mir ein Spieler, der noch nie für die Eagles gespielt hat, kriegt von mir noch nicht das Trikot. Oder andersrum.
Ich meine, Zitrone, okay. Zitrone auf dem Rücken, ist doch nicht schlecht.
Ja, da hast du schon recht. Nee, ich würde mir tatsächlich aber auch das Weiße holen, weil ich das auch sehr schön finde. Ich würde mir Cooper DeJean holen.
Ja, passt. Wir bleiben jedenfalls aufmerksam und sehen dann die neuen Jerseys an euren Körpern. Ja, vielleicht dieses Jahr beim London Game. Mittlerweile bestätigt, die Eagles spielen am 11. Oktober im Tottenham Hotspur Stadium gegen die Jacksonville Jaguars. Dieses Matchup, das gab es zuletzt am 28. Oktober 2018, damals im Wembley Stadion. Und das gewannen die Eagles mit 24-18. Also ich weiß noch nicht, ob ich da arbeiten muss, aber eigentlich müssen wir da zusammen hin, Tim.
Auf jeden Fall, Flo. Also ich habe natürlich schon, wie ich das jedes Jahr mache, meinen London-Trip gebucht und wie es der Football-Gott so möchte, genau an dem Wochenende, wo ich London avisiert hatte, spielen nun die Eagles. Ich werde auf jeden Fall da sein, Flo, und ich hoffe natürlich, dass du auch da sein wirst und ich vor allen Dingen hoffe ich, dass viele von euch da sein werden und natürlich mit uns gemeinsam dann die Birds dort im Tottenham-Stadion dann zum Sieg rufen werden. Ich glaube, das wird ein richtig gutes Spiel. Die Jaguars haben ein gutes Team, haben wir letztes Jahr gesehen. Das wird sehr, sehr spannend. Also das wird cool und ja, davor mache ich natürlich nur für euch da draußen auch noch ein weiteres Scouting und fliege zum Home Opener nach Philadelphia gegen die Washington Commanders.
Angeber. Aber neidisch bin ich auch. Schon cool. Hey, und wenn wir zusammen in London sein sollten, dann treffen wir uns mal mit allen.
Sehr, sehr so. Gerne. Das ja, machen wir auf jeden Fall.
Da. Machen wir Community-Event, ein kleines.
Schreibt uns mal, wenn ihr Tickets habt. Das würde uns auf jeden Fall freuen. Und genau, Community-Event. Die Eagles werden ja auch safe wieder so eine Art Team-Pub haben. Cool. Trinken wir auf jeden Fall mal ein Pint zusammen. Auf jeden Fall.
Okay, das planen wir mal irgendwie. Also wir machen dann das Event neben Football Bromance. Wir machen es dann in richtig groß.
Und mieten mal eine richtige Halle, die Amateure, ne?
Ja, so.
Nein, Spaß so. Beiseite.
Und noch ganz frisch, das will ich noch droppen. Ich habe es gerade erst gelesen, kurz vor Start der Aufzeichnung. Saquon Barkley hat es in die Times Magazine Top 100 der einflussreichsten Sportpersönlichkeiten geschafft. Ich weiß nicht, ob du es gelesen hast. Ich meine, Jalen Hurts war da letztes Jahr auch drin in der Liste. Mhm. Oder in irgendeiner anderen. Wir haben auf jeden Fall drüber gesprochen. Bemerkenswert sind zwei Dinge. Erstens, der schafft es sogar nach einem Down-Year in diese Liste. Fand ich irgendwie geil. Und zweitens, er ist der dritte NFL-Spieler erst überhaupt, der es in diese Liste geschafft hat. Glückwunsch, Saquon Barkley. Und dann sind wir schon wieder am Ende für heute. Ja, bleibt uns nur noch Danke zu sagen für eure lieben Nachrichten auf unserem Insta-Handle. Wirklich cool, dass ihr im Austausch bleibt, auch wenn es eben mal ein bisschen länger dauert mit einer neuen Folge. Schreibt uns gerne, wie immer, Tim hat es gesagt, kommentiert auch unsere Folgen und erzählt weiter, dass es uns gibt. Danke auch dir, Tim, war wieder cool, mit dir zu plaudern. Das auf jeden Fall. Hat Spaß gemacht.
Auf jeden Fall, war ein Traum. Es ist schön wieder mit euch zusammen über die Eagles. Ihr seid ja quasi bei uns in diesem Raum. In diesem Studio, was wir virtueller Natur haben. Und es hat einfach Bock gemacht, Flo. Es war wieder super schön, mit dir zu quatschen, ein bisschen Eagles-Talk zu machen. Im Alltag geht das ja doch oft unter, weil ich weiß nicht, Flo, immer wie viele cool. Eagles-Fans du in deinem Alltag hast. Ne? Bei mir sind es jetzt eher weniger. Klar, mein Bruder ist ein großer Eagles-Fan, aber den sehe ich jetzt auch nicht jeden Tag. Und einfach mal wieder so ein bisschen rumzunörden, sich mal so ein bisschen reinzugraben in Statistiken, das macht einfach Bock.
Ist schon geil. Na, nee, ehrlicherweise habe ich nur dich. Also ich habe so in meinem Umfeld habe ich nur dich. So, wir müssen dran arbeiten, dass es viel, viel mehr davon gibt. Ne?
Also, aber Flo, mich hast du für immer.
Ist so. Wie schön, wie schön. Ah, das ist ein schöner Abschluss. Macht immer Spaß, mit dir zu plaudern. So, das war's für heute. Macht's gut und go Birds.
Go Birds.